Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Einen wunderschönen guten Morgen, Thomas. Hallo.
Oh, so gut gelaunt.
Ja, ich versuche gut gelaunt zu sein. Ich musste heute Morgen schon wieder so früh aufstehen. Du weißt doch, meine Stimme braucht immer so ein bisschen Vorlaufzeit.
Das mag ja sein, aber was verstehst du unter früh?
Sonntag um 8 Uhr aufstehen ist für meine Verhältnisse zumindest am Sonntag eine sehr frühe Zeit.
Ja, okay, im Vergleich zu vielen anderen ist es relativ früh, aber
ja.
Ich war noch früher auf.
Das ist ja, aber du hast das selbst ausgesuchtes Schicksal, was du da gemacht hast.
Ja. Dich zwingt ja auch ja keiner auf zum Aufstehen sonntags um 8.
Doch, der Podcast.
Wieso? Jetzt könnt ihr auch um 5 vor 10 aufstehen können.
Ja, und frühstücken, duschen.
Ja, okay, das ist nicht.
Das geht nicht. Nein.
Ja, wenn du 2 Stunden zum Frühstücken brauchst.
Nein, aber zum Aufklappen meiner morschen Knochen hätte ich bald gesagt.
Ach komm hier, du Lebensgrund,
ey. Ja. Du weißt doch, ich gehe in Richtung 50 ganz, ganz stramm. Naja, gut, noch 5 Jahre. Ja.
Ach ja, es ist alles so traurig.
Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es doch schon wieder lustig, ne?
Ja. Aber wie war es, wenn es einfach wäre?
Ja.
So, ja. Aber bevor wir jetzt hier weiter über unser Alter irgendwie lamentieren.
Ja. Ach so, du hast mir ja heute einen Zeitplan vorgegeben. den müssen wir einhalten. Der ist ja sehr straff, sage ich
jetzt mal. Also ich werde pünktlich einfach bei mir auf Ende der Aufnahme drücken und runterfahren.
Ach so, das ist ja auch mal eine neue Idee. Es gibt ja einen marktbegleitenden Podcast, der macht exakt nach 60 Minuten, macht er den Pegel zu.
Oh, da gibt es einige Formate, ja, genau.
Die genau ihre Zeitvorgaben einhalten.
Ja, ist auch gut so. Man sollte sich da schon, ansonsten läuft ja alles aus dem Ruder, es geht ja nicht, ja.
Mein Gott, wir sind im Podcast und nicht im Radio. Aber komischerweise, derjenige, der den Podcast macht, der war früher im Radio oder ist immer noch im Radio. Wahrscheinlich hat er diese Zeitdisziplin daher übernommen, ne? Möglicherweise.
Ja, mein Gott, wie gesagt, Disziplin ist ja nichts Verkehrtes.
Ja, kommt drauf an.
Sagst du mir auch immer, bleib nah am Mikro.
Ja, es ist so.
Nimm den Kaugummi raus.
Ja, das habe ich noch nie gesagt. Weil ich
gib keine Kekse beim Podcasten.
Ja gut, das habe ich öfter gesagt. Das stimmt. Ja.
So viel zu den neuen Vorsätzen für dieses Jahr. Mehr essen und trinken im Podcast.
Ja gut, das könnte man ja leicht erfüllen. Es gibt andere Vorsätze, die man echt schwierig erfüllen kann.
Ja komm, was sagst du da? Deswegen, aber ich bin ja schon vor Jahren dazu übergegangen, mir keine Vorsätze mehr zu machen. Klar hat man so Ideen, was man so im Jahr gerne erreichen würde oder machen würde. Aber irgendwie, dass ich mir jetzt wirklich feste Vorgaben mache zum Jahresende oder so, nee.
Ja gut, die kann man sich auch mitten im Jahr machen, wenn man irgendwas umsetzen möchte. Also das ist ja nicht unbedingt gebunden zum Jahresende hin. Also verstehe ich auch nicht. Aber gut, wahrscheinlich
ist das. Ja, meistens ist es ja nach der Völlerei.
Ja.
Haben wir ja in dem Prinzip nicht. Aber das, ja, hier, und ich muss unbedingt mal hier mehr Sport machen oder so.
Ja.
Ich weiß ganz genau, das scheitert spätestens in 6 Wochen, nachdem das neue Jahr angefangen hat. Ja. Also von daher nehme ich es mir gar nicht vor. Ja. Dann mache ich einfach und solange ich Bock habe und das war's.
Ja, so ist es. Die Fitnessstudios freuen sich dann wieder. Man zahlt Beiträge und man kommt nicht in die Räumlichkeiten.
Ich bin ja aktuell nirgends Mitglied in keinem Fitnessstudio oder was auch immer. Ja. Aber ich war es früher ja lange, lange Jahre in diversen Fitnessstudios, allerdings keine Ketten, sondern so ortsansässige, selbstständige Fitnessstudios in mehreren Städten, ja, teilweise auch Bundesländern, je nachdem, wo ich gearbeitet habe. Und man darf das wirklich nicht unterschätzen, wie viele Leute Mitglied sind, aber selten oder gar nicht auftauchen.
Ja, klar.
Das ist echt unglaublich, ja.
Ist ja für die Studios optimal.
Ne? Und für diejenigen, die ernsthaft hingehen wollen, ja auch. Weil wenn du hingehst und die Geräte sind relativ gut verfügbar,
ja,
und du musst dich da nicht um die Plätze streiten, ja, eben, beziehungsweise kommst halt zu langen Wartezeiten oder halt musst deinen geplanten Rhythmus oder deinen Trainingsplan irgendwie umstellen oder so. Ja, weil, wie gesagt, die Geräte irgendwie besetzt sind und andere sind frei, aber du willst das ja eigentlich in deinem Ablauf her machen. Wie gesagt, klar, ist es da einfacher. Mhm. Von mir aus können da 1 Million zahlende Kunden da sein, wenn nur 10 da sind, ja, und alle Geräte frei, schön. Ja, aber ja, es ist halt schon. Ja.
Ja.
Wobei ich denke mal, es hat sich jetzt die letzten Jahre ein bisschen eingependelt, weil doch auch einige gesagt haben, nee, den Luxus kann ich mir dann so doch nicht mehr leisten. Ja.
Ja.
Plus dann, wie gesagt, wie bei mir ja auch, die Erkenntnis dann auch eingesetzt hat, warum sollte ich irgendwo feste Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn ich es einfach nicht regelmäßig nutze.
Ja.
Deswegen bin ich ja vor Jahren schon übergegangen, halt zu gucken, wo kann ich mir eine 10er-Karte oder so shoppen. Ja. Mhm. Macht dann zwar auch unregelmäßig mal was, aber wenn ich dann wirklich Bock habe oder gezielt irgendwas machen will, ja, oder mir vielleicht 2, 3 Tipps noch holen will, dann gehe ich hin, mach mal eine Stunde und dann, dann war's das, ja. Aber ja, Mitgliedschaft fest, nee. Dafür fehlt mir nicht unbedingt die Zeit, aber die Lust.
Das ist ja das Problem.
Ja, das ist der innere Schweinehund. Ja.
Ja,
wenn ich schon denke, ich bin früher 3-mal ins Studio gegangen.
Mhm.
Okay, da war ich auch wesentlich jünger und sah etwas anders aus. aber dreimal die Woche, also selbst 3-mal die Woche ist ja für einige schon wenig. Ja, aber
ja, manche übertreiben es dann ja auch, ne? Das muss man auch. Mhm. Manche kennen dann kein Mittelmaß, das ist so.
Ich habe früher immer mal so scherzhaft gesagt, wenn ich ja die Erfolgsgarantie hätte, dass ich nach einem halben Jahr aussehe wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten, ja, dann würde ich das auch mal rigoros durchziehen. Und dann wirst du halt immer nur so angeguckt aus dem Augenwinkel und vielleicht mal gefragt, ob man einen Kontakt herstellen soll. Und ich dann so, sorry, aber so ist es dann doch nicht, ja, dann lieber nicht.
Du meinst zu Anna, die mit Nachnamen Bolika heißt, oder wie?
Ja, oder zu anderen Mitteln, ja, da gibt es ja einiges,
ja,
gerade auch in dem Bereich, ja, was du machen kannst. Aber auch da, klar, in Maßen, beziehungsweise unter fachkundiger Anleitung.
Ja, aber das ist ja
solange du da halt nicht, wie bei anderen Sachen, einen Missbrauch über Jahre halt machst, kann das ja durchaus auch in vernünftigen Bahnen laufen, wäre trotzdem keine Option für mich, ja, weil ich meinen Körper mit sowas einfach nicht vollhauen will.
Mhm.
Aber klar, die Versuchung ist schon da.
Ja, ja, klar.
Wenn du mal überlegst, dass du wirklich sagst, du trainierst ein halbes Jahr wie ein Ochs, um es mal so zu sagen, und hast die Garantie, dass du danach wirklich auch so aussiehst, wie du aussehen willst. Ja.
Ja,
wie gesagt, klar, die Versuchung ist da, aber das ist ja wie mit allen anderen Sachen ja auch, ja, ob Alkohol, Rauchen, Drogen generell, ja, die Versuchung ist da, aber.
Ja, aber es ist ja nicht damit getan, dass du es ein halbes Jahr machst. Du musst das Level ja halten, du musst ja weiter trainieren.
Ja, okay, du hast aber, wie gesagt, das Ergebnis. Wenn das Ergebnis ja mal da ist.
Ja, ja.
Klar, ob du dann eine Physik hast, die noch normal ist oder dann halt, wie gesagt, Arnold Schwarzenegger, ja, generell. Also, da kannst du mir auch nicht sagen, dass die früher nichts gemacht haben, ja.
Mhm.
All natural, ja, klar.
Mhm.
Pustekuchen, ja. Wo ist der Chopper, ja. Von wegen, ja. Also wer ein Panzer zu Hause, ja, mit bloßen Händen stemmt, ja, der soll.
Das der kann nicht funktionieren. Arnold macht jetzt Werbung für BMW, hast du das gesehen?
Nee.
Er ist jetzt öfter in Instagram reingespült worden.
Echt?
Für so eine, ja, okay, BMW-Advertising-Geschichte. Ja, ist ganz nett gemacht, aber ja.
Nö, das Einzige von BMW, was mir jetzt regelmäßig irgendwie in die Timeline gespült wurde, über entweder Werbung oder halt retweetet, ist halt dieses Konzept mit der wechselnden Farbe.
Ja, das haben sie dieses Jahr ein bisschen aufgebohrt, sage ich jetzt mal. Ne? Das,
ja, du hast ja, genau, du hast ja das E-Ink oder die Demo auf E-Ink-Basis hattest du ja vor einiger Zeit und jetzt haben sie ja wirklich Color, ja.
Mhm. Ich glaube 32 Farben, glaube ich, ne, waren das, die aktuell.
Boah, keine Ahnung. Ich habe nur gedacht, nice, nur so wird das nie kommen.
Nee. Glaube ich auch nicht.
Das ist eine schöne Sache gewesen, dass sie das mal gezeigt haben. Wobei viele sich ja über die Nieren wieder aufgeregt haben. Es wäre ja kein BMW. Ja.
Ja, aber die Nieren, das ist BMW, also bitte.
Nein, ja. Die sind wären zu klein.
Ach, zu klein jetzt auf einmal.
Ja, die müssen doppelt so groß sein wie das Rad am Auto, weil ansonsten wäre es kein BMW mehr.
Vorher habe ich die Diskussion mitbekommen, dass sie zu groß sind angeblich.
Ja, was das denn? Ist ja wirklich Geschmackssache, aber nee, da haben sich, ja okay, die haben sich halt lustig drüber gemacht, über den Fakt, dass die Niere halt so war, wie in der Studie jetzt gezeigt, weil, wie gesagt, viele haben ja dann doch die größere Niere. Mhm. Und da haben sich halt einige noch lustig drüber gemacht. Nee, aber in der Art und Weise, auch mit den Mustern, die sie gezeigt haben, so wird das für den Endkunden nicht kommen. Gerade, es ist sowieso die Frage, inwieweit das zulassungspflichtig wäre, im Vergleich zu einem normalen Autolack. Weil da natürlich auch viel Missbrauch betrieben werden kann. Und deswegen, also so in dieser Art und Weise werden wir das auf keinem Serienfahrzeug sehen.
Ja, klar, unsere Zulassungsbedingungen in Deutschland sind ja doch ein bisschen anders. Das ist korrekt, ja.
Und zum Teil auch berechtigt. Du hast halt bestimmte Lacke bzw. Farbkombinationen, die du auf einem Privatfahrzeug nicht machen darfst.
Ja.
Die du natürlich damit in gewissem Maße aushebeln könntest. Mhm. Vorausgesetzt, die Technik käme halt so auch aufs Fahrzeug, wie sie es gezeigt haben, aber das wird nicht kommen, ja. Einmal, wie gesagt, technisch, dann das, was sie einem technisch zur Verfügung stellen, selbst wenn die Technik da ist, ja, weil was nützt dir diese Technik, wenn du am Schluss zwischen Rot, Weiß und Blau wechseln kannst? Und zwar immer nur ganz. Klar ist da auch Interesse da. Hat man ja auch damals gesehen, gerade bei dem Schwarz zu Weiß, dass da doch viel Interesse da ist an sowas. Aber jetzt, wie gesagt, mit den Farben und Wechseln und vielleicht auch Sektionen, beziehungsweise eins war ja, ich freue mich schon drauf, wenn der Erste mit Pornografie auf dem Auto dann durch die Stadt fährt. Nein, diese Möglichkeiten wirst du nie haben. Das heißt, wenn du die Software hackst, so wie aktuell momentan die Panels sind, kriegst du da nicht vernünftig Grafik aufs Auto, ja. Du kannst sektorenweise die Farben halt schalten und mehr ist es halt momentan noch nicht, ja.
Ja.
Klar wird es immer besser von der Technik her, aber wird das jemals so aufs Auto kommen?
Ja, das ist die Frage, ja.
Das werden wir so erstmal nicht sehen, ja. Von daher, überhaupt mal abwarten, wann überhaupt, ob jemals überhaupt ein Fahrzeug damit in Serie gehen sollte. Das ist halt wieder die nächste Frage. Ja. Es ist eine schöne Studie, hat mich auch gefreut zu sehen, was technisch machbar ist. Aber da ist noch viel Arbeit, ja, bis das Ding wirklich mal so in Serie gehen kann.
Naja, gut, irgendwann werden Studien auch mal Realität. Oder öfters passiert das natürlich, ganz klar. Oder Teile aus der Studie heraus.
Genau, Teile, das ist Teile, halt die Sache. Wir hatten ja über Autos, Technik, Zulieferer etc. auch schon mal gesprochen, gerade auch mit diesen ganzen Scheinwerfersystemen oder Projektionssystemen auf die Straße hin. Die Technik haben wir ja schon. Zulassungsprozesse sind ja auch schon erfolgt, beziehungsweise am Laufen. Aber da sieht man ja, von der Vorstellung, ja, bis vielleicht irgendein Fahrzeughersteller das dann auch mal mit ins Fahrzeug reinholt, da geht so viel Zeit vorbei, ja, ja. Das wird da sehr ähnlich sein. Die haben zwar jetzt gezeigt, hier, das, so sieht's aus, das können wir aktuell machen, aber bis das irgendwo in einem Dreier oder in einem Einsamer verfügbar ist, das wird noch lange dauern.
Naja, wenn, fängt sowas ja eh in der Oberklasse an. Erfahrungsgemäß, also 7er und dann geht's langsam nach unten.
Ja.
Naja, gut.
So, haben wir das Thema auch mal wieder abgefrühstückt?
Ja, ist ja ein Technologiethema, sogar ein CES-Thema. Ja, ja. Das Ding wird ja auf der CES, wurde ja auf der CES, genau, gezeigt. Oder die CES, ja, läuft ja gerade. Boah,
wenn man mal überlegt, wie viel deutsche YouTube-Prominenz da anscheinend wieder eingeladen war. Oh Mann.
Ja, ja, ja. Oder auch Nicht-Prominenz, sagen wir es mal so. Da wurde ja so einiges eingeflogen.
Ja, dieses Prominenz kann man durchaus in Anführungszeichen setzen, ja.
Ja, ja, das, der eine mehr oder der andere weniger, das ist richtig. Es wundert mich auch immer wieder.
Ich frage mich, dass sich da manche einfach auch so vor den Karren, also es ist ja nicht nur BMW, ja, die eingeladen hat, oder die Reisewillige unterstützt hat, ja. Aber auch wenn man mal guckt, wen teilweise, ja, der eigentlich nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun hat, ja, wo man sich neue Zielgruppen oder Zielgruppen anscheinend irgendwie erarbeiten will, die eventuell ja dann als potenzielle Kunden in Frage kommen. Das ist schon, wo ich mich auch frage, ey Freund, musst du dich da, oder wie viel Geld ist da geflossen? Oder welche Zusagen wurden da getroffen, ja, dass es für dich interessant ist, ja, da hinzureisen im Auftrag von, ja. Aber das muss ja jeder mit sich selbst ausmachen.
Naja, das ist alles eine Frage des Geldes, ne? Ganz klar.
Ja, aber wie gesagt, ich muss es ja nicht akzeptieren.
Das
ja.
ist richtig.
Oder ich muss mich ja nicht drauf einlassen. Mhm. Da ist ja jeder selbst gefragt. Von daher soll jeder machen, wie er Lust hat. Ich habe mich halt nur gewundert, ja. Also irgendeine Marketingfirma ist da ziemlich rund gelaufen, ja. Ja, aber sollen sie machen, ja. Wenn das Geld da ist, wenn es noch so locker sitzt, ist doch schön, ja.
Dann der Trend
frage ich mich, wo das Ganze, die ganzen Heulerei und Beschwerden herkommt. Ja, alle von den Firmen, ja, dass Budgets gestrichen werden müssen und bla bla bla, ja. Oder gespart werden muss und dann hauen sie so viel Geld raus, ja, für sowas, ja.
Der Trend scheint ja leider nicht abzunehmen, dass die ganzen Firmen sich auf YouTuber stürzen, wie die Flieger auf den Scheißhaufen. Das ist halt leider so. Ja, also es wird wahrscheinlich auch nicht weniger werden 2023.
Weil YouTube ist ja nach wie vor die Videoplattform im Netz.
Ja.
Von daher, klar.
Ja. Also mein Statement ist ja, das habe ich schon öfter getroffen, ich habe ja nichts dagegen, dass die Leute dementsprechend für ihren Aufwand entschädigt werden und auch dementsprechend Geld damit verdienen. Wir sind ja die Letzten, die sich gegen Werbung negativ äußern. Wir haben ja selbst ab und zu Werbung drin, aber die Verhältnismäßigkeit, die sollte doch gegeben sein. Und da sind ja teilweise Summen unterwegs. Wo man sich lang hinlegen kann.
Das ist aber auch wieder der Plattform beziehungsweise der Reichweite geschuldet, die du mit dem Medium einfach erreichen kannst, ja, oder generieren kannst. Da habe ich, wie gesagt, noch nicht mal unbedingt was dagegen. Klar, wenn man mal so 2-3 Summen hört teilweise, kann man sich schon fragen, ja, ist der Trend so in Ordnung? Aber das wird sich auch wieder einpendeln irgendwo auf einem hoffentlich passenden Gegenwert dann auch, ja, den man dafür bekommt, weil da war auch viel Luft in der Blase drin einfach. Und jetzt habe ich den Punkt vergessen, den ich eigentlich ansprechen wollte. aber ansonsten, wie gesagt, wenn die Möglichkeit besteht und das passt, warum sollte ich ein Angebot, was okay ist, nicht auch annehmen? Nur mir ging es halt darum, wie gesagt, dass da anscheinend ein Marketingstratege da so weit gefischt hat, ja, oder versucht hat, irgendwie zu fischen, ja, wo ich mich dann frage, inwieweit das dann auch für die Marke überhaupt Sinn macht. Aber das ist ja, wie gesagt, denen ihr Ding.
Ja, das ist.
Das werden die am Ergebnis dann sehen und wenn es nicht passt, dann hat sich das Thema dann ja sowieso fürs nächste Mal erledigt. Ich hatte halt nur, wie gesagt, 2-3 Fragezeichen bei manchem Gesicht, wo man da in der einen oder anderen Ecke gesehen hat. Wo ich dann auch gedacht habe, na okay, wenn es für die Sinn macht, okay.
Das teilweise sind natürlich auch, wie soll ich sagen, Pilotprojekte oder einfach mal austesten, ob es funktioniert, weil man kann ja nie genau sagen. Ob man dann allerdings
dafür so viel Geld in die Hand nehmen muss.
Ja.
Nee, das war ja der Punkt, wo ich eben gesagt habe, gerade zum Jahresende haben so viele gemeckert, ja. Dass sie sparen müssen. Mhm. Und dann hast du hier wieder so eine Veranstaltung, wo das anscheinend das nicht vorhandene Geld, beziehungsweise das eingesparte Geld wahrscheinlich mit beiden Händen wieder ausgegeben wird. Nicht rausgeworfen, weil es gibt ja hoffentlich auch einen Gegenwert dafür. Aber wo es dann wirklich doch gießkannenmäßig ausgegeben wird, ja, wo du dich auch wieder fragst, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Mhm. Aber
naja.
Ja, was zerbreche ich mir über solche Themen den Kopf? Ja, dafür werden andere wesentlich besser bezahlt.
Ja, und je
aber tiefer, mir haben sie die Weihnachtsfeier gestrichen.
Ja. Je tiefer man in den YouTube-Marketing und
Produktplatzierungen. Nee, generell. Das ist nicht nur YouTube, ja.
Ja, aber da habe ich halt so ein bisschen Einblick drin, weil ich auch viel mit Agenturen zu tun habe und.
Ja, aber mir geht es auch darum, wenn du mal guckst, alleine auf Spotify. Was da teilweise für Formate gepusht werden, steil gehen oder von heute auf morgen, wie gesagt, auf einmal in den Rankings irgendwo oben auftauchen, wo du dich auch fragst, okay. Oder wo du wieder hörst, ja, wo Spotify in Amerika Podcast-Formate eingekauft hat, um die exklusiv auf die Plattform zu bringen, wo du dich auch fragst, okay, der amerikanische Podcast-Markt ist dann doch different.
Ja. Ja, nicht nur der amerikanische, auch der deutsche. Ich meine, der Markt hat sich so gewandelt in den letzten Jahren, dass man nicht mehr von dem Podcast-Markt sprechen kann. Der ist so fragmentiert, der Markt, und der hat sich so gespaltet auch untereinander, und das nicht in jeder Situation zum Positiven, muss ich sagen.
Wenn man ja, aber das hast du ja in jedem Bereich, ja, wo, wie gesagt, es ist ein Trend zu sehen, es ist anscheinend leicht auch Geld damit zu verdienen, wird erstmal da investiert. Das wird sich, denke ich, die nächsten Jahre auf jeden Fall auch wieder ein bisschen relativieren. Aber ich hoffe mal, ja, dass die Blase, die platzt halt nicht den kompletten Podcast. Nicht Blase, sag mal.
Du meinst, ist das irgendwann mal...
Nicht, dass Podcasten generell irgendwie dann mit in Mitleidenschaft zieht, ja. Momentan ist halt ein bisschen viel heiße Luft drin in dem Thema.
Ja, weil ja auch so viele auf den Podcast-Train aufgesprungen sind, klar. Und das kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen. Da kann man sich...
ich sehe es ja immer noch positiv, weil je mehr Licht du halt da drauf bringst, umso besser. Wie gesagt, es darf halt nur einfach nicht zu heiß gekocht werden.
Ja.
Aber ansonsten bin ich nach wie vor der Meinung, je mehr Beachtung, dass der Bereich Podcast findet, umso besser, auch für die ganzen Indies. Mhm. Also wenn das Bewusstsein einfach mal da ist und das Interesse vor allem da ist bei den Hörern und die sich anfangen, auch mal schlau zu machen, was gibt es denn in dem Bereich, für den ich mich interessiere? Ja? Mhm. Eventuell auch an Indie-Projekten, wie gesagt, weit ab von Spotify, von RTL, ja, von Plus und was auch immer, ja. Was gibt es da? Das kann ja insgesamt dem Podcast nur gut tun.
Ja, klar.
Von daher sehe ich das eigentlich noch sehr positiv, ja.
Und irgendwann bleiben auch mal ein paar bei den kleinen Podcast-Produzenten hängen, die entdeckt werden. Das kann sein, ja. Bloß ist halt so, dass im Moment halt der Hype mehr oder weniger oder die Hörer mehr oder weniger abgegriffen werden bei den großen Podcast-Projekten, die natürlich auch ganz andere Marketingmöglichkeiten haben oder durch ihre Eigenprominenz ganz andere Marketinginstrumente haben. Also das ist ein Kampf mit ungleichen Waffen, sage ich jetzt mal.
Wer sich hier, welchen Namen will man jetzt nennen, aber wer sich jetzt von diesen A, B, C und vor allem halt auch die Promis, deswegen anfängt Podcasts zu hören, das ist ja keiner, der zum Beispiel uns wegfällt.
Nee, aber wir kriegen dadurch wahrscheinlich auch keine dazu. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Boah,
hätte der uns sowieso gehört, wenn er jetzt auf einmal anfängt, den Pot-Podcast zu hören? Ist nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Von daher.
Den höre ich jetzt nicht. Ich höre Barbara Schöneberger auch und höre nebenbei Technik-Podcasts. Also ich habe da einen sehr, sehr bunten Strauß an Podcasts, die ich konsumiere. Also,
deswegen hörst du einen anderen Podcast, den du vorher gehört hast, jetzt nicht mehr.
Nö, ich hab aussortiert, habe schon ein paar weggenommen. Weil
Das hat ja andere Gründe wieder als Barbara Schöneberger.
Ja, das ist richtig. Und ich höre auch nicht jede Folge. Ich gucke, wer ist Gast bei Barbara Schöneberger. Und wenn da absolut kein Gast dabei ist, der mir absolut nicht zusagt, dann skippe ich auch eine Folge. Das ist halt so.
Das ist ja ganz legitim, ja.
Naja, klar. Naja, gut. Jetzt haben wir wieder ganz viel über Podcast gesprochen. Das wollten wir doch gar nicht.
Ja, ein bisschen Meta. Wollten wir nicht, aber ist ja auch okay. Mein Gott, es geht halt vom Rest der Sendezeit ab, aber.
Und ich habe die Sendung so ausführlich vorbereitet, Mensch.
Ja, irgendwie kriege ich das Thema noch tot, ja, was du da unbedingt noch ansprechen willst. Ja.
Ach, du hast ja schon gesagt, du gehst in der Zeit dir ein Butterbrot schmieren. Ja,
ja, genau.
Okay, okay. Dann muss ich dir eine Butterbrot-Schmiermaschine zukommen lassen. Habe ich letztens gesehen, hat sich jemand aus Lego gebastelt.
Ich habe jetzt gerade gesehen ein Lego-Video von einer Fahrzeugproduktion, alle Lego-Autos, kleine, ja. Die da ein Lego-Automat zusammenbaut. Und ich noch so, boah, nice, ja, was mit Lego, nee, Lego-Technik?
Lego-Technik wahrscheinlich, ja.
Das ja doch, Lego-Technik heißt es so bei Lego. Ich habe nämlich eben nur Fischer-Technik irgendwie im Kopf, aber.
Böses Wort, ja.
Wieso?
Nein, nur so. Das hören Lego-Fans nicht so gerne, das Wort Lego-Fischer-Technik. Echt? Also einige Hardcore-Lego-Fans.
Ich war früher ein Hardcore-Fischer-Technik-Fan.
Ich nicht, nee.
Ich schon.
Nee.
Also ich fand das, alle durch meinen Vater, der war halt Freund von, was heißt Freund, aber der war eigentlich recht begeistert davon und darüber, das war eigentlich bei uns dann oder bei mir das Thema eigentlich mehr Fischertechnik oder generell exklusiv eigentlich fast Fischertechnik, ja. Und sehr, sehr wenig Lego, ja.
Okay.
Und war da immer sehr begeistert von. Heutzutage ist man natürlich allem gegenüber aufgeschlossen.
Ja.
Aber damals wäre ich auch, oder bin ich mit Venenfahnen, ja, und Fischer-Logo, ja, heutzutage würde ich das auch nicht mehr machen, weil das zu sehr ähnlich ist unserem Fischaufkleber für die Autos, ja. Da bin ich ja eigentlich gar kein so großer Freund von diesen Aufklebern, ja. Aber jedem das eine.
Oh, das darf man heutzutage auch nicht mehr.
Böse, Entschuldigung. Ganz böse, ja, ganz böse. Aber wie gesagt, jeder wie er mag halt. Ja.
So ist es, genau. Gut, jeder wie er mag, lass uns trotzdem versuchen, in die heutige Sendung.
Ja, jetzt doch nochmal einzusteigen, genau.
Ja, es wäre doch sinnvoll, sonst zieht sich das ja alles noch länger hin. Also, Foxconn, die iPhone City, da gab es ein Interview eines Managers, ich glaube sogar der Manager, der Leiter des Werkes, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, hat ein Interview gegeben und hat gesagt, dass im Moment zum jetzigen Zeitpunkt die Produktion wieder zu 90% angelaufen ist, also der Output, also die Leistung die Output-Leistung der Fabrik steht derzeit wieder auf 90%, bedeutet, es sind wieder fast 200.000 Mitarbeiter am Start. Das ist eine Momentaufnahme. Der Bericht ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Das kann sich aktuell natürlich schon wieder geändert haben. Er hat auch als Fußnote sozusagen angeführt, dass er nicht so optimistisch in die Zukunft blickt. Dadurch, dass natürlich die ganzen Pandemiesituation oder die ganze Pandemiesituation sich ja in China aktuell von Tag zu Tag verschlechtert und er geht auch davon aus, dass das wieder zurückgehen wird und dass diese 90% so auch nicht gehalten werden können. Das waren so seine Aussagen zum Thema.
Mich würden mal die Bedingungen vor Ort einfach interessieren.
Ja.
Und wie haben sie Leute da wieder an den Arbeitsplatz gekriegt? Ja.
Ja.
Das wären so Sachen, die mich interessieren würden, weil man hört doch viel Unterschiedliches, je nachdem, welche Region und welche Berichterstattung man verfolgt, hört man doch ein bisschen gegenläufige Aussagen. Von daher, wie gesagt, würde mich da gerade interessieren, wie da vor allem jetzt aktuell die Arbeitsbedingungen sind und wie die Leute da halt wieder hingebracht wurden, ja, unter welchen Anreizen. Ja. Ich wäre auch davon ausgegangen, dass es länger dauert, weil klar, Apple ist natürlich auch da hinten dran und wird da wahrscheinlich auch noch irgendwo unterstützend tätig gewesen sein. Hoffen wir mal, dass da halt auch dann das Drumherum einfach stimmt, weil in der Vergangenheit hat man ja leider gerade das Gegenteil auch gehört. Kurz vor allem auch bevor das mit den Lockerungen halt kam, teilweise mit den Zuständen ja auch vor Ort. Von daher hoffen wir mal das Beste für die Mitarbeiter. Ja,
ja klar. Naja, also bei so einer Situation ist es immer empfehlenswert, sich mehrere Berichte durchzulesen und sich dann aus dem Ganzen irgendwie seine eigene Meinung zu bilden. Also da sollte man nicht unbedingt nur eine Seite verfolgen.
Ja, das ist aus China natürlich immer schwierig.
Ja, ja klar.
Das ist richtig. Ja, weil die offizielle Berichterstattung zu dem Thema, mein Gott, Ja. Was willst du da für bare Münze nehmen? Ja. Mhm. Und das, was du halt aus den einzelnen, gerade auch Lieferketten, auch von anderen Firmen hörst, ist halt mal so und ist halt mal so. Ja,
ja, klar.
Von daher ist es echt eine echt schwierige Situation momentan. Wie gesagt, ich wäre davon ausgegangen, es dauert wesentlich länger.
Ja, ja.
Und befürchte auch, dass das wieder ein akutes Thema werden könnte. Gerade wenn man mal, oder wir hoffen es mal nicht, aber gerade wenn halt auch solche Knotenpunkte wie Häfen, ja, oder auch gerade Flughäfen dann eventuell von irgendwelchen wirklich stark betroffen sind von Personalausfall aufgrund von Covid, ja, da könnte es halt auch wieder eng werden, weil wenn da mal wieder irgendwo 30 Containerschiffe festhängen, das zieht sich ja komplett durch die ganze Lieferkette, ja. Und da ist allerdings mein Arbeitgeber auch sehr optimistisch, ja.
Okay.
Ich sehe es nicht ganz so. Aber mein Gott, wie vorhin schon gesagt, ja, dafür werde ich nicht bezahlt, ja, um mir solche Gedanken zu machen. Ich muss nur mit dem Endergebnis umgehen. ja, schade.
Ja, ich meine, es heißt Lieferkette und die Kette ist nur so stabil wie das schwächeste Glied in der Kette.
Genau, das hast du ja in jeder.
Das
ja,
ist überall genau. So. Ne? Das ist ganz einfach so, ganz klar. Weil was nützt es denn, wenn irgendeine Komponente fehlt? Dann kann es...
Ja, die Auswirkungen haben wir ja gesehen die letzten Jahre. Ja,
klar.
Das ist und die Diskussion um das Thema und wie willst du dich da in Zukunft besser aufstellen? Mhm. Welche Möglichkeiten hast du auch als Land beziehungsweise als Europäische Union zum Beispiel? Ja? Mhm. Und da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Ich hoffe natürlich das Beste.
Ja? Ja, klar.
Aber ich befürchte, dass da vielleicht doch nochmal was kommen könnte. Ja. Mhm. Also nicht nur jetzt für Foxconn, beziehungsweise für Apple und Verfügbarkeit von iPhones, sondern generell ja im Thema Welthandel, ja, dass da gerade was jetzt alles Import, ja, oder ja, okay, Import jetzt nicht mehr so, ja, da hat sich ja auch einiges geändert, jetzt gerade bei in China, aber gerade was halt Export betrifft, ja.
Mhm.
Sei es jetzt Komponenten, Fertigprodukte, ja, Rohstoffe etc., was alles da aus der Ecke kommt.
Ja.
Könnte. Ja. Hätte Fahrradkette. Ja.
Mhm. Wo wir wieder bei der Kette sind, ja.
Genau.
So ist es.
Ja.
Naja, gut. Wir werden es versuchen, so gut wie möglich zu beobachten.
Ja. Ja, aber wir werden es auf jeden Fall, denke ich mal, mitkriegen, ja. So, wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal über Intel in Magdeburg gesprochen.
Mhm.
Und da hatten wir ja auch schon drüber spekuliert, ob eventuell aufgrund der ganzen aktuellen Situation da nochmal, oder es gab ja die Gerüchte, dass Intel da versucht auf jeden Fall, oder es gab Gespräche von Intel mit der Landesregierung, inwieweit es da eventuell Möglichkeiten zu weiterer Unterstützung gibt, ja, was Subventionen beziehungsweise andere Möglichkeiten am Standort betrifft für den geplanten Neubau. Und die Bundesregierung hat sich jetzt gegen höhere Subventionen ausgesprochen.
Mhm.
Wir verlinken mal den Artikel. Ich glaube, ich habe einen Link reingeschmissen, oder?
Ja, hast du.
Mhm. Ja, genau. Ich wusste jetzt nicht, ob ich es nur unterstrichen habe im Dokument oder ob es ein Link ist. Und wir kann man es mal durchlesen. Ich verlinke nicht oft hier zum, ich glaube, das ist der Spiegel diesmal, ja. Mhm. Zum überhaupt zu Nachrichtenseiten. Da mache ich es jetzt mal und wie gesagt, kann man gerne mal durchlesen. Es ist auch nicht hinter der Paywall, der Artikel. Von daher für die Interessierten mal einen Link drin, aber ja, es kommt halt zu dem, was wir auch schon so ein bisschen gesprochen hatten. Die Frage steht da jetzt im Raum, inwieweit will man da jetzt halt nochmal Zusagen treffen? Bundesregierung sagt nein, mal gespannt, wie es rausgeht, ja.
Ja. Okay. Na gut, schauen wir mal. So, dann gehen wir wieder zurück zur Lieferkette. Da gibt es einen interessanten Bericht von Nikkei Asia. Die berichten darüber, dass Apple einige Produktsparten in der Bestellung reduziert hat. Das betrifft in erster Linie die AirPods, die Apple Watch und oder die ganze Reihe von Apple Watches, von SE bis Ultra und die MacBooks. Das heißt, dort haben sie die Bestellungen reduziert. Grund ist das Chaos in der Lieferkette, das ist ein Grund, und die konjunkturelle Eintrübung sozusagen, also die Kaufkraft, die speziell angeblich wohl bei diesen Produktkategorien derzeit so gesättigt ist oder die Nachfrage in diesen Kategorien relativ gering ist oder abgenommen hat. Und deswegen hat Apple auch die Bestellungen zurückgezogen oder will den Output etwas verringern. Naja gut, AirPods könnte ich mir schon vorstellen, dass da der Markt gerade in der unteren Kategorie, die Dreier und die Zweier, recht gut abgedeckt ist. Da es Geräte sind oder da es AirPods sind, die schon relativ lange auf dem Markt sind, da hat man, denke ich, auch eine gewisse Sättigung erreicht. Mhm. Die Pro 2, okay, die sind relativ neu, okay, gebe ich zu, aber auch in einem hohen Preissegment. Original-Apple-Preis liegt bei 299 Euro, Straßenpreis ungefähr 30 Euro drunter, aber auch nicht gerade günstig, sage ich mal. Also kann ich verstehen, dass da wahrscheinlich die Nachfrage jetzt nicht mehr so riesig ist, wie es am Anfang oder wie es beim Produktrelease war. Also die auf jeden Fall die Dinge haben wollten, die haben sie wahrscheinlich schon längst. Ja, und bei den Apple Watches, na gut, da wird wahrscheinlich auch schon der Markt erstmal so die ersten, die immer bestellen, abgedeckt sein. Ja, und MacBooks ist es halt auch so, dass ja auch schon, denke ich, eine gute Sättigung vorhanden ist. Und so ein MacBook kauft man sich ja in der Regel nicht bei jeder Generation neu. Ja, also das sind sowieso
klassische. Ja, okay, solche gibt es ja auch.
Gibt es auch, aber das ist
wie gesagt, dann gehen ja die alten Geräte in den Gebrauchtmarkt, also ja. Da ist ja schon ein bisschen Bewegung da.
Ja.
Allerdings, wie du es auch schon angesprochen hast, in der aktuellen konjunkturellen Lage einfach.
Ja, ja klar.
Und wenn man mal allein Berichterstattung guckt und wie viele Leute immer dann noch, oder wie das Thema Rezession einfach auch teilweise durch die Medien getragen wird, überlegt man sich gerade solche Anschaffungen, und wenn man mal guckt, was eine Apple Watch kostet und was ein MacBook kostet, ja, überlegt man sich das auf jeden Fall. Tut's die alte noch? Oder brauche ich jetzt unbedingt zum Beispiel eine Apple Watch, oder tut's meine alte Armbanduhr noch? Ja.
Ja.
Oder mein alter Fitness-Tracker, ja, der mir auch meine Zeit anzeigt, oder reicht mir dann doch nicht die Uhrzeit auf dem Handy aus? Ja. Brauche ich unbedingt eine Smartwatch? Dass man so Überlegungen jetzt momentan vielleicht lieber zweimal macht, ja.
Ja.
Volles Verständnis, genauso ein MacBook. Ja. Mhm. Überleg dir mal gerade auch die Pros, was das für ein Anschaffungswiderstand ist. Und wenn ich den ja auch wirklich nur privat beziehungsweise so semi-mäßig benutze und nicht damit mein Geld verdiene und das halt so finanziere im Prinzip, ja, oder da ja auch wirklich den Nutzen rausziehen kann, die mir die Technik einfach bietet, ja, und nicht nur damit E-Mails schreibe und mir das Gerät kaufe, weil ich es schon schön finde, ja, dann, wie gesagt, überlege ich mir das halt einfach zweimal. Und
ja,
dann, ja, ist es aktuell, wie gesagt, aufgrund der Situation einfach auch kein Wunder, ja, dass da wahrscheinlich die Nachfrage ein bisschen nachgeht. Und dann wissen wir natürlich nicht, ja, wenn sie die MacBook-Bestellungen reduzieren bei ihrem Schrauber, ja, ob vielleicht nicht irgendwo eine Batterie fehlt, ja.
Ja, klar.
Oder die Kamera, mhm. Ja, oder vielleicht ein Display.
Mhm. Ja. Das ist ja das.
Das mag wahrscheinlich auch nochmal ein Problem sein.
Ja. Das führt Nika Asia ja auch an Lieferkettenchaos, mhm. Sozusagen, ganz, ganz klar. Ja. Und auch gerade bei den Apple Watches nochmal auf das Thema zurückzukommen, die haben sich ja in den letzten Jahren von Generation zu Generation nicht so enorm verändert. Also mhm. Da sind ja nur kleine Updates vorgenommen worden. Also man kann da auch mit älteren Generationen noch relativ gut und vernünftig arbeiten. Also von daher ist es auch ein Markt, der irgendwo durch ihre kleinen Updates von Generation zu Generation den Kunden auch dazu verleitet, jetzt mal eine Generation zu überspringen oder vielleicht sogar zwei Generationen zu überspringen.
Also wie ist es denn beim iPad? Ja, da kaufst du dir auch genau. Jedes Jahr ein neues iPad.
Ja.
Klar, mein Gott, so eine Uhr, auch wenn es jetzt ein elektronisches Teil ist und das ja mehr mit einem Smartphone gemeinsam hat als mit einer Armbanduhr, ist es ja trotzdem eine Anschaffung, die du nicht jedes Jahr machst. Ja.
So ist es. Also der normale Kunde, sage ich mal, macht das nicht jedes Jahr. Und der Anteil, die jedes Jahr dementsprechend ihre Geräte wechseln, der ist ja sehr gering.
Ja. Und das Einzige oder das wirklich Neue an Apple Watch hast du ja gehabt mit der Ultra, die auch wieder in einem anderen Preissegment ein bisschen unterwegs ist. Mhm. Von ja, dem Anwendungsfall auch schon wieder ein bisschen mehr Nische ist.
Mhm.
Ja, mein Gott, vielleicht haben sie sich da auch mehr versprochen, als jetzt der Markt aktuell wirklich hergibt, ja.
Wahrscheinlich, ja. Obwohl ich die Uhr ja immer noch für preislich relativ human halte. Also ich habe mir da echt Schlimmeres vorgestellt. Diese 999 sind
ja
echt okay, finde ich. Hm.
Ne? Okay, ja. Für das, was man bekommt im Vergleich zu anderen Uhren, die einen ähnlichen Anspruch haben, vielleicht gesehen, ja, ist der Preis nicht so falsch.
Also ich habe mir Schlimmeres vorgestellt bei der Präsentation. Mhm. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie 1 Euro unter 1000 bleiben. Also da habe ich echt nicht mit gerechnet.
Ja, du hast eher mit 100 Euro gerechnet. Ja.
Nein, ich habe damit gerechnet, dass sie teurer ist. Also ich hätte sie auf 14,99 getippt, ehrlicherweise. Das war so meine Idee.
Ja, oder vielleicht sogar eher in die Richtung 2000.
Ja. Naja, das jetzt nicht so ganz, wäre dann ein bisschen heftig gewesen, aber ich dachte mir so 14,99, das wäre der Release-Preis und war positiv überrascht, wo dann 999 stand.
Da hatten wir ja auch bei der Vorstellung der Watch und als der Preis dann auch gezeigt wurde, oder genannt wurde, ja auch so ein bisschen die Diskussion, das wäre halt auch wieder so ein iPad-Moment, weil beim iPad ist man ja am Anfang auch von 1000er ungefähr ausgegangen und dann waren es, was, 4,99 das erste? Alle Dollar? Ich glaube sowas in die Richtung. Und wie gesagt, da haben gerade bei der Ultra ja dann auch einige gesagt, dass der Preis wäre so ein iPad-Moment gewesen und momentan fabuliert man da ja zu einem Thema, wo man jetzt noch hinkommt, aber das können wir jetzt auch mal kurz ansprechen, und zwar das AR, VR, Mixed Reality Headset. Da spekuliert man ja auch drüber, ob das so ein iPad-Moment haben wird, was den Preis betrifft. Können wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, aber wie gesagt, das war ja auch gerade bei der Ultra so ein bisschen der Bezug bei dem Preis, den man da versucht hat herzustellen damals. Ja.
Okay. Ja, naja gut, man muss halt schauen, wie sich der Markt entwickelt, ultratechnisch sozusagen, oder was da
passiert. Ja, generell der Markt entwickelt, ja, Inflation ist ja leider nach wie vor ein Thema, was uns stark verfolgt.
Eben.
Was uns ja dieses Jahr wahrscheinlich auch noch bis zum Ende begleiten wird.
Ja.
Was mir auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ja. Mhm. Also nicht jetzt nur persönlich, ja, für uns jetzt, was bedeutet das dieses Jahr, was kommt da an Kosten auf uns noch zu, ja, wie werden sich die Preise weiterentwickeln, was bedeutet schlussendlich wirklich eine Inflation von vielleicht wirklich durchschnittlich 8% bis Ende des Jahres für uns, sondern generell, ja, was ist halt nicht nur für uns, sondern generell für quasi alle, ja, ist, nach wie vor sind wir in der glücklichen Lage, dass wir beide genug zusammen verdienen, ja, um uns einen Lebensstandard wie bisher beibehalten zu können, ja, und zwar recht bequem. Wobei, wie vorhin auch schon angesprochen, wir uns auch größere Anschaffungen halt zweimal überlegen. Ja. Muss das momentan wirklich sein oder sparst du ein bisschen, ja, weil du weißt ja nicht, ja, was eventuell noch auf dich zukommt, ja.
Da zählt das gute alte Sprichwort, spare in der Not, so hast du in der, nee, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Not, genau.
Ne? Aber weil Not ist es bei uns Gott sei Dank noch nicht, ja?
Nee, klar.
Sieht auch, ich würde auch nicht davon ausgehen, dass wir in die Not kommen dieses Jahr, außer es wäre irgendwas Ungeplantes, ja, mit Haus oder Auto, ja, dass da irgendwas wäre, weil ich muss ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr Auto fahren, oder was heißt, muss wieder, ja, ich fahre jetzt auch seit einiger Zeit ja wieder mehr Auto, von daher, toi, ja, kann man nur hoffen, dass da nichts irgendwie passiert. Ja, klar.
Klar.
Da bleibt's, wie gesagt, da überlegt man sich halt so Sachen zweimal, ja.
Absolut nachvollziehbar ist, ich bin ja da genauso orientiert, dass man sich halt überlegt, ob man das wirklich braucht, gerade in der jetzigen Situation, und bin eher der Typ Notgroschen aufbauen, vielleicht größer aufbauen, als man es früher getan hat, und es ist einfach auch ein gutes Gefühl zu sagen, okay, da ist ein Notgroschen, wo man hingreifen könnte, wenn es sein muss, und wenn man ihn nicht braucht, umso besser, ganz klar. Ja. Aber wenn du gar nichts hast, wo du mehr hingreifen kannst, das ist
ja,
dann
oder tot. Wenn du auch keine Möglichkeit hast, groß zu sparen, das gibt es ja leider auch oft genug. Das ist halt immer sehr schwierig. Deswegen sage ich ja, wir beide sind halt in einer wirklich guten Ausgangssituation, ja, und auch gut aufgestellt. Aber das haben wir sowieso schon immer versucht. Wir haben ja auch damals, als wir das Haus gekauft haben, gesagt, wir müssen es auch finanzieren können, wenn einer ausfällt.
Ja, klar.
Es kann immer mal was passieren, ja. oder die Pläne ändern sich vielleicht irgendwo, oder man, wie gesagt, entweder ist man gezwungen oder man will was anderes ausprobieren, deswegen muss halt sowas auf jeden Fall auch alleine stemmbar sein. Und wir waren ja auch, oder ich ja auch, ja, in meinem alten Job war ja finanziell recht gut aufgestellt. Da konnte man das auf jeden Fall ganz gut rechnen, ja, aber in der Lage ist halt nicht jeder, ja.
Und das ist halt korrekt,
das ja. Macht die Sache dann natürlich aktuell in der Situation noch wesentlich schwieriger, ja. Mhm.
Ja.
Deswegen toi toi toi, also dreimal auf Holz, ja, wenn es der eigene Kopf ist. hoffentlich bleibt so, ja. Also bei mir sieht die das Jahr jetzt, habe ich ja auch eine große Herausforderung, was halt einen neuen Job betrifft.
Mhm.
Und habe meinem Arbeitgeber ja auch schon gesagt, wenn er nicht bald um die Puschen kommt, ja, wie es bei ihm weitergeht, dann ja, bin ich halt definitiv weg, ja. Mhm. Und von daher, das ist halt so momentan meine größte Baustelle. Da sind wir wieder bei Vorsätzen, ja, mit dem wir angefangen haben. Das hätte ich mir vielleicht als Vorsatz mal mit reinnehmen können, aber das gehen wir mal locker an, ja. Meine Frau ist es ja wieder zu locker, wie ich das Thema angehe, aber ich habe ja auch gesagt, also es ist ja noch ein bisschen Zeit.
Naja, man muss auch mit einer gewissen...
Es sind ja noch 6 Monate, ja, und bis dahin fließt viel Wasser den Rhein runter,
ja.
Hoffentlich. Mhm. Ja.
Ja.
Nicht zu viel dann, hoffentlich.
Im Sommer war das nicht so der Fall.
Ja, deswegen, hoffentlich, aber hoffentlich nicht zu viel jetzt wieder. Ja, weil das wird, ist auch wieder so ein schwieriges Thema. Aber ja... Passt
ja, schon. Man muss sich auch eine gewisse einen gewissen Grundoptimismus beibehalten.
Ja, ansonsten. Ja.
Es geht ja nicht anders.
Auch mit dem Stress, den man hatten. Du hast es letztes Mal ja auch schon gesagt.
Ja.
Mit Stress und gerade auch zum Jahreswechsel. Dann wirst du ja verrückt.
Ja, klar. Hilft ja nichts. Irgendwie geht's immer weiter.
Ja, das sowieso.
Ja.
Hallo. Ja.
Gut. Somit beenden wir das Off-Topic-Thema. Wir haben ja heute streuen wir recht viel Off-Topic ein, habe ich das Gefühl.
Ja, noch so. Okay, ist ja auch wieder Technik, ja. aber das wird, ist, alle für mich ist es oft, nicht Off-Topic, aber ein
bisschen. Ich meine, das Thema, was wir eben hatten, das war Off-Topic.
Ja, ja, klar. Also, weil ich eben gesagt habe, off, ja. Aber das Thema ist auf jeden Fall off. Und zwar geht es um Sony, weil Sony hat jetzt das Ende der PS5-Knappheit erklärt.
Ach Gott. Ja. Sehe ich aber
anders. Es ist zwar noch nichts zu sehen für mich quasi. Ja. Selbst auf der eigenen Sony-Seite kriegst du momentan keine PS5.
Okay.
Und wenn man sich mal so Amazon anguckt oder andere große Online-Händler, ist es halt immer schwierig. Es sollen jetzt Bundle kommen, ja, mit God of War. Und die Verfügbarkeitssituation, wie gesagt, soll sich entspannen bzw. besser werden. Jeder sollte dann, der eine will, auch jetzt kaufen können. Wäre mir jetzt die letzten Tage nicht aufgefallen. Von daher mal abwarten, ja, wann sich das wirklich entspannt. Ja. Für mich ist der Zug sowieso abgefahren. Ich hätte mir gerne damals eine geholt, gerade als Returnal ja auch neu war, weil mich das echt oder eins der wenigen Sony-Spiele war, wo Exklusivtitel war, wo ich gesagt habe, okay, den Scheiß hätte ich wirklich gerne gespielt. Aber der Zug ist jetzt mittlerweile auch abgefahren. Demnächst kommt ja sowieso eine PC-Version. Bin ich mal ganz gespannt, wie die wird. Mein Gott, eine PS5, das Thema hat sich für mich halt mittlerweile nicht nur aufgrund der aktuellen Situation erledigt, weil der Zug ist abgefahren. Also für mich ist der Konsolenzug jetzt in Bezug auf die PS5 auf jeden Fall abgefahren. Von daher eine Konsole mehr im Handel.
Ist der Zeitpunkt jetzt auch nicht ein bisschen zu spät, jetzt auf eine PS5 zu gehen?
Nein. Der Markt ist auf jeden Fall da. Da kommt auch noch so viel an interessanten Sachen für die PS5 demnächst.
Wann soll denn der Nachfolger kommen? Gibt es da denn schon Gerüchte?
Nein.
Okay.
Nee. Es wird wahrscheinlich zur PS5 ja wieder irgendwie eine Plus oder eine Slim oder sowas geben.
Slim,
das muss ja erstmal kommen. Von daher.
Ja,
klar. Die wird uns noch ein bisschen begleiten, die PS5.
Klassischerweise kommt dann ja eine Slim-Version, das stimmt, ja. Bin gespannt. Ja,
wie gesagt, eine Plus, oder da wird auf jeden Fall was kommen. Mhm. Das muss dann erstmal kommen und dann mal gucken, was inwieweit die nächste Generation dann überhaupt aussehen wird, ja. Mhm. Viele haben ja auch gesagt, das wäre die letzte richtige Spielekonsolen-Generation. Sehe ich jetzt noch nicht so, aber mal gucken, was Sony draus macht, ja.
Ja, es kommt darauf an, wie lange es noch dauert, bis der Nachfolger kommt und was sich in der Zeit dann tut entwicklungstechnisch.
Ja, da wird sich so viel nicht getan haben. Außer im Mobile-Gaming-Bereich würde halt irgendwo noch was passieren. Aber ich glaube nicht, dass Nintendo irgendwo jetzt so revolutionär was Neues bringen wird. Weil sie ja doch gucken müssen, dass der Preis immer noch, auch gerade weil, und für mich ist die Switch nach wie vor eine mobile Konsole, und auch nicht zwangsläufig ein Hybrid, sondern wirklich ein mobiles Gerät, weil sie da auch nicht unendlich, oder da gibt's einfach die Obergrenze, was man für so ein Gerät verlangen kann. Und dass sie nochmal eine klassische Heimkonsole bringen, wage ich eher zu bezweifeln bei Nintendo. Das denke ich eher weniger. Da ist Sony und auch Xbox, also Microsoft, zu weit weg, ob sie sich den Schuh nochmal anziehen wollen. Und nochmal eine, ich glaube, nochmal so ein Erfolg wie die erste Wii werden sie, wenn sie wirklich in den reinen Heimkonsolen machen wollen, wäre sehr schwierig, auch für Nintendo. Und wie gesagt, die Switch ist gut. Die hat sich ihren Markt auf jeden Fall geholt, beziehungsweise beherrscht den Markt. Und von daher, ja, was wir gehört haben in Bezug auf Nachfolger, ist ja auch wieder Switch. Von daher, ja, im mobilen Bereich bist du halt Nintendo. Im Heimkonsolenmarkt hast du Sony, Microsoft. Ja, das war es ja dann im Prinzip auch.
Ja, das stimmt.
Was war's?
Das ist richtig. Das sind die drei Großen. Ne? Das ist so.
Ja, und klar haben wir jetzt gerade ja auch wieder so die Bemühungen von Epic, ja, mit der, wie heißt sie da nochmal?
Steam Deck.
Das Handheld. Steam Deck, genau, Steam Deck.
Ja, ist ja ein Riesenklopfer, ne? Das ist ja ein Riesending.
Ja, es ist auch ein PC.
Ja, klar, aber trotzdem, ist es, ob man das noch Handheld nennen kann, da muss man sich.
Ja, doch, das geht.
Erinnert mich ein bisschen von
der Größe. Gerade für Couch Gaming.
Von der Größe an den Atari Lynx, der war ja auch so riesig, ne?
Ja, wobei ich finde immer, gerade das erste Lynx immer noch ein sehr schönes Gerät.
Ja, klar.
Es war zwar gerade auch im Vergleich zu anderen in der Zeit ein bisschen aus der Rolle gefallen, aber. Nach wie vor das erste ist für mich immer noch ein sehr schönes Gerät. Aber es ist halt ein PC. Und sehr günstig für das, was du kriegst. Im Prinzip. Gerade das, wenn man mal guckt, welche Wettbewerber ist jetzt zu viel gesagt, bei welche anderen Hersteller es gibt, die in dem Bereich schon seit Jahren Geräte bauen, was die ausrufen müssen, ja, da siehst du auch wieder, wie viel Epic da einfach querfinanziert. Das ist im Prinzip eigentlich auch schon wieder ein klassisches Konsolengeschäft, was sie da machen, was jetzt die Preisgestaltung betrifft. Das war es ja eigentlich im Handheld-Bereich.
Ja, ja. Richtig.
Und wenn du, das ist auch die einzige Möglichkeit, wenn du wirklich PC oder AAA ja wirklich 1:1 wie auf dem PC, nicht 1:1, aber gefühlt, ja, wie auf dem PC spielen willst, im Handheld-Bereich hast, ist das Steam Deck plus ein paar andere, aber die halt wesentlich mehr kosten. Die einzige Möglichkeit, die du hast, klar bist du da wieder eingeschränkt, was jetzt alleine schon die Batterielaufzeit betrifft. Ja. Aber das, wie gesagt, das Steam Deck für mich ist eigentlich so mehr so Couchgaming für zu Hause. Du kannst vorm Fernseher sitzen, lässt da irgendwie eine Serie oder so laufen und kannst nebenher aber noch zocken.
Zum Beispiel.
Und und das dafür ist es halt wirklich ideal.
Ja, klar. Gut. Dann haben wir heute auch wieder den Ausflug in die Spielecke gemacht. Mein Gott, heute sind wir echt vielseitig unterwegs. lass uns aber nochmal in die Lieferkette schauen. Das zieht sich heute wirklich wie ein roter Faden durch die Sendung. Eigentlich die ganzen letzten Sendungen immer wieder ein Thema, logischerweise. iPhone 15, da soll es wohl so aussehen, dass die Displays in der Nicht-Pro-Reihe wohl jetzt auch zusätzlich nicht nur von LG und Samsung produziert werden, sondern auch von BOE. BOE hat sich ja in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, schon sehr stark darum gekümmert, endlich als Lieferant von Apple aufgenommen zu werden oder als Produzent für die Displays aufgenommen zu werden. Und jetzt scheint es wohl geklappt zu haben, wenn man Ming-Chi Kuo Glauben schenken mag. Aber es scheint wohl so zu sein, dass BOE für die Nicht-Pro-Geräte sogar 70% der Produktion übernehmen soll, angeblich. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob Apple wirklich so einen großen Löwenanteil direkt zum Debüt von BOE ihn überträgt. Das halte ich für eine sehr gewagte These, ne? Weil da muss man ja schon sehr viel Vertrauen drin haben, dass die Qualität genauso gut ist wie von LG und Samsung, dass es da keine Qualitätsunterschiede gibt und auch die Verfügbarkeit und auch der, ob sie diesen Output überhaupt garantieren können. Weil wir wissen ja nicht, was im September 2000, also dieses Jahr im September überhaupt los ist. Und das kann nach meiner Meinung auch BOE nicht hundertprozentig voraussagen. Also da bin ich sehr, sehr überrascht, dass 70% angeblich BOE übernehmen soll. Keine Ahnung, was da für Versprechungen gemacht worden sind seitens BOE. Ja.
Interessant. Hoffentlich keine zu großen, weil das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Ne?
Und vor allen Dingen, man sollte sich gut überlegen, was man Apple verspricht oder was man Apple nicht verspricht, weil die können einen ganz schön den Popo versohlen, ja. Sagen wir es mal ganz vornehm. Ja, und dann gab es noch ein paar Aussagen oder zwei Aussagen eigentlich, die auch schon etwas älter sind. Also die Aussagen, die er jetzt getätigt hat, jetzt nicht, aber generell die Idee dazu, dass auch in den Nicht-Pro-Geräten die Dynamic Island ein Zuhause finden soll beim 15er. Das macht ja auch Sinn oder das ergibt letztendlich auch Sinn für die Entwickler, dass man da eine einheitliche Basis hat, wo man darauf hin entwickeln kann und nicht nur im Pro-Bereich für die Dynamic Island, sondern mehr oder weniger durch das aktuelle Design dann oder durch die aktuelle Produktreihe dann, obwohl man ja auch dazu sagen muss, es sind ja noch ältere Geräte dann weiterhin im Sortiment, die unterstützt werden müssen. Aber je größer natürlich die Dynamic Island Plattform ist, je interessanter ist es natürlich auch dafür, Features zu entwickeln und Funktionen zu entwickeln, die halt direkt in der Island stattfinden. Ja, und dann hat er noch gesagt, dass nur in der Pro-Reihe Chips mit 3 Nanometer Produktionsbreite stattfinden sollen. Ja gut, das halte ich auch für mehr oder weniger valide, diese These, weil ja der Produktionsoutput, wenn man sich den anschaut und wenn man auch Berichte anschaut, im 3-Nanometer-Bereich ja immer noch sehr, sehr gering ist. Und Apple soll wohl auch derzeit oder dann auch mit den Geräten wohl exklusiv der Hersteller sein, der über mittelfristige Zeit in Smartphones mit 3-Nanometer-Chips unterwegs ist. Da gab es ja auch interessante Berichte aus der Lieferkette. Also sozusagen das TSMC im ersten Step exklusiv für Apple die 3-Nanometer-Chips für die Smartphones produziert. Und da macht es natürlich auch Sinn, erstmal in die Pro-Geräte reinzugehen.
Ja, vor allem, da sind sowieso generell ja die Margen besser. Plus 3 Nanometer ist nach wie vor teuer zu produzieren. Ja. Da passen auch Nachrichten ganz gut dazu. Und zwar ging es da gerade um die 3-Nanometer-Produktion bei Qualcomm und bei MediaTek. Mhm. Die gesagt haben, sie wissen nicht, ob sie 2023 überhaupt mit 3-Nanometer-Prozess jetzt in den Markt gehen oder halt Produktion realisieren, weil sie nicht wissen, wie gerade im Android-Smartphone-Markt da die Entwicklung sein wird, beziehungsweise die Absatzmengen. Mhm. Und es wäre halt ein sehr teurer Prozess und aktuell müsste man pro Wafer von Kosten von ungefähr $20.000 ausgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Chips auf einem Wafer sitzen, aber es klingt auf jeden Fall schon mal sehr viel, also sehr teuer. Mhm. Und wie gesagt, aufgrund dessen geht man momentan nicht davon aus, dass man dieses Jahr noch bei der 3 Nano oder zumindest mal in großen Stückzahlen mit einem 3-Nanometer-Prozess halt in den Markt kommt. Und wenn man mal guckt, Qualcomm, ja, MediaTek ja auch, aber schon die Player eigentlich im Android-Bereich, was jetzt Prozessoren betrifft. Jo, klar, wenn da so eine Aussage kommt und dann relativiert sich das da mit 3 Nanometer dann ganz schnell, ja, was auch Apple betrifft und vor allem dann auch in welchen Geräten du das vielleicht einsetzen kannst. Gerade weil wir ja davon auch ausgehen, dass 3 Nanometer ja in den MacBooks noch kommen soll mit den M2-Updates.
Ja. Yeah.
Für Pro und Macs. Und das schneidet natürlich alles aus den Kapazitäten raus, die dann fürs iPhone auch noch da bleiben. Dann macht das auch unter dem Gesichtspunkt Sinn, wenn du sagst, du hast dann eventuell auch nur Chips für die Pros.
Ja. Ja, ich gehe auch davon aus, dass Apple diese Strategie beibehalten wird, die normale Serie, also die 15er dann mit einem anderen SoC auszustatten als die Pro-Reihe. Das haben sie ja dieses Jahr schon gemacht im 14er Bereich oder letztes Jahr viel mehr. Und ich denke, diese Strategie werden sie auch beibehalten, dass da also eine Differenzierung gefahren wird, um diese beiden Produkte noch stärker oder weiterhin stärker zu differenzieren. Diese Strategie wird, denke ich, beibehalten. Ganz klar. Ja, kann ich auch verstehen, dass das gemacht wird. Zumindest im SoC-Bereich kann ich das nachvollziehen. Naja, gut. Und dann kommen wir zu einem Thema, was ich glaube auch, wenn man sich die Shownotes anguckt, am intensivsten vorbereitet habe. Und genau bei dem dann, Thema willst du dir ein Butterbrot schmieren. Aber okay.
Ich wollte gerade sagen, Mahlzeit, ich gehe mir dann mal was zu essen machen. Ja.
Nee, aber es ist doch ein spannendes Thema und vor allen Dingen, es ist ein Thema, finde ich, wo man gerne die Gerüchte aufsaugt und auch die Gerüchte aus der Vergangenheit so ein bisschen zusammenbringt und ob sich die jetzt nochmal wiederholen, die Gerüchte. Und siehe da, es gibt einen Bericht von The Information, die nochmal Gerüchte aus der Vergangenheit aufgreifen und sie nochmal bestätigen und sie nochmal ergänzen mit Informationen. Und so wird so ein etwas dichteres Bild einer Mixed Reality Brille, wie sie vielleicht kommen kann oder vielleicht auch nicht kommen wird. Oder ja, da gibt es derzeit so 2 große Informationsquellen, die sich dazu konkret geäußert haben. In erster Linie ist es Information, die so ein bisschen alte Gerüchte nochmal oder alte, ja, vielleicht sogar auch Fakten nochmal zusammengetragen haben und ergänzt haben. Und andere Medien sind dann nochmal auf diesen Information-Zug aufgesprungen und haben das dann nochmal stabilisiert, diese Aussage, oder nochmal unterstrichen und auch nochmal alte Berichte aus ihrer vergangenen Berichterstattung aufgegriffen und nochmal aktualisiert. Da wurden fairerweise auch nochmal viele alte Sachen neu aufgekocht. Das haben wir aber in den letzten Monaten sehr oft erlebt, dass das passiert, dass Altes nochmal aufgewärmt wird. Auch so ein Phänomen des letzten Jahres, alte Gerüchte werden nochmal neu belebt und zu neuen Berichten zusammengefasst. Gut. In erster Linie war es jetzt zum Beispiel bei dem Mixed Reality Headset so, dass das Bedienkonzept so aussehen soll, dass die Digital Crown aus der Apple Watch ein Comeback, oder nicht ein Comeback, sondern nochmal wieder in einem anderen Produkt stattfinden soll, wie jetzt der Mixed Reality Headset. Halte ich auch für ein interessantes Bedienkonzept. Weil wenn diese Brille in irgendeiner Form außerhalb der 4 Wände getragen werden soll, sei es in der ersten oder sei es auch vielleicht in der zweiten Version, ist, denke ich, eine verbale Interaktion, also eine Sprachsteuerung, deplatziert. Sprachsteuerung kann man gut in den 4 Wänden anwenden an den Geräten, wo man in einem closed Raum ist sozusagen, aber im öffentlichen Raum Interaktion per Sprache mit dem elektronischen Enddevice aufzunehmen, denke ich, ist für viele Personen schwierig und stört auch die Umwelt, die um einen herum ist. Deswegen halte ich diese Steuerung mit der Digital Crown für eine elegante Lösung, zumindest für das erste Gerät. Vielleicht auch zieht sich diese Bedienung dann auch durch die weiteren Generationen durch. Finde ich eine interessante Idee. Aber wie gesagt, das war auch schon eine Gerüchtesituation, die schon länger rumgeisterte. Allerdings hat man das jetzt nochmal erweitert und ist jetzt auf die Materialien konkreter eingegangen. Material soll Glas sein, okay, das halte ich für gesetzt. Logischerweise die Linsen, die Optik, das wird Glas sein. Aluminium wird immer gerne verwendet von Apple. Allerdings Kohlefaser finde ich sehr interessant und ich denke, Kohlefaser wird ein Hauptbestandteil sein. Erstens, um Stabilität zu schaffen und zweitens, um Gewicht einzusparen. Weil es ist sehr leicht und sehr stabil, ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Beweggrund war, dass sie wahrscheinlich auf Kohlefaser gehen werden. So, und die Digital Crown soll nicht nur als Bedienkonzept fungieren, sondern auch dazu fungieren, es zwischen AR und physischer Welt umzuschalten, also den Switch zu schaffen, und das soll relativ schnell und direkt erfolgen, und dazu setzt man dann auch dementsprechend auf das Bedienkonzept der Digital Crown. Und ein weiterer Punkt, der nach meiner Meinung recht neu ist, der dort im Bericht angeführt wird, man denkt jetzt auch an die Brillenträger. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil die gibt es natürlich auch und da gibt es nicht wenige von. Und es soll eine Anpassung stattfinden über Linsen, die per Magnet in der Brille aufgesetzt oder angebracht werden können. Und dazu soll es auch kleine Motoren geben, die den Abstand zwischen Auge und Linse quasi justieren und die dementsprechende Optik, die dementsprechenden Linsen dem Träger anpassen. Da soll es Messsensoren für geben, die dann mit den Motoren gekoppelt sind, um dementsprechend die optimale, um dementsprechend den optimalen Linsenabstand herzustellen. Da bin ich gespannt, weil die Berichterstattung ist neu, dass da Motoren in der Brille sind. Weiterhin redet man von 4K Micro-LED-Displays, die von Sony produziert werden sollen. Generell gab es diese Gerüchte auch schon im Vorfeld oder vor längerer Zeit. So, ganz neu ist jetzt aber, dass die AirPods Pro für gewisse Anwendungssituationen ein entscheidendes Companion-Produkt sein sollen. Bedeutet, im Bericht gehen sie dediziert auf die AirPods Pro der zweiten Generation ein, weil die Verbindung soll wohl nur 100%ig latenzfrei mit einem H2-Chip funktionieren. Also da schließt man ältere Generationen der Pro Geräte aus, sondern man weist dediziert auf die H2-Geschichte hin, weil das ein Chip ist, der relativ latenzfrei arbeiten kann oder eine relativ geringe Latenz hat. Ja, passt ja in irgendeiner Weise. Und da sieht man mal wieder, wenn sich das bewahrheiten sollte, wie weit vorausschauend Apple schon Produkte plant oder die Zusammenarbeit von Produkte plant, wenn diese Gerüchte wirklich stimmen. Interessant. Ja, weiterhin steht ein Preis im Raum, der dort im Bericht kommuniziert worden ist, von $3,000 plus minus. Ich gehe eher von Plus aus, wenn man sich das alles anschaut. Und die Akkugeschichte, die macht mir allerdings Bauchschmerzen. Man geht von einem Wechselakku aus. Das ist okay, finde ich grundsätzlich gut. Der aber am Gürtel befestigt werden soll. Also es soll wohl eine Art Kabelverbindung, oder es muss ja eine Kabelverbindung geben vom Headset zum Gürtel, den man dann umschnallt. Und da soll dann der Akku drin hängen. Man hat allerdings auch versucht, diese Technik dann aus den Prototypen irgendwie rauszubekommen und hat versucht, den Akku dann irgendwie doch in das Gerät direkt reinzubringen. Das ist aber fehlgeschlagen, weil das Gewicht dann zu hoch geworden ist und das Ding einfach zu schwer geworden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Ding wurde dann zu kopflastig. Und dann ist man wieder auf die Sache zurückgegangen, auf die Gürtelgeschichte, wenn das alles so stimmt, was in dem Bericht steht. Und da sehe ich doch dann den ganz großen Knackpunkt. Natürlich, ist eine Version 1, aber ob das dann nicht ein Showstopper ist oder mit so einem Akku am Gürtel umherzulaufen, das alles andere klingt ja ganz gut, aber der Akku, ey, nee. Akku am Gürtel, nee. Und das schließt nach meiner Meinung auch im ersten Produktbereich die Nutzung für den Außenbereich aus. Also da sieht man immer wieder, wenn man das alles so zusammenträgt, dass es eigentlich ein Produkt ist für den heimischen Gebrauch, für den Indoor-Bereich und dass es noch kein Produkt ist, um damit draußen umherzulaufen. Also das fängt ja bei vielen Dingen an, die man bis jetzt lesen konnte, aber diese Akkugeschichte setzt dem Ganzen ja nochmal diesbezüglich die Krone auf. Naja.
Ich sag nur eins, kannst du dich an die ersten Videorekorder, alle Videokameras erinnern?
Ja, die hattest du auf der Schulter und hattest da ordentlich Akkus drauf und
nicht nur das, sondern du hattest ja hier teilweise den Koffer über der Schulter hängen am Tragegurt, ja. und hattest die Kamera dann verbunden mit Kabel, ja, in der Hand und warst da am Filmen. Also für ein V1-Produkt oder so kann man machen. Solange das halt nicht mit dem Computer irgendwie verbunden sein muss per Kabel, ist das, denke ich mal, mit dem Akku das kleinere Problem. Es ist natürlich auch die Frage wieder, wie viel Power hat das Ding und was soll es können? Ja, wenn man guckt, so eine kleine Quest, ja, die im Prinzip ein Smartphone vor den Augen ist, ja, hast du auch Batterielaufzeit, die noch akzeptabel ist ohne externen Powerpack, ja, oder ohne externen Akku. Also ich bin da jetzt auch kein Freund von. Aber ja, man muss halt mal abwarten, ob es überhaupt so kommt.
Ja, ja, klar.
Das vielleicht auch nur ein Prototyp war, der irgendwo durch die Gegend gelaufen ist.
Ja.
Um da halt, wie gesagt, auch mal über einen längeren Zeitraum und nicht nur über dann 3 Stunden vielleicht, die der Akku hält, dann damit arbeiten zu können oder halt eine längere Erfahrung damit zu haben, ja. Oder ununterbrochen da irgendwas zu machen. Genauso eine V1-Software muss nicht unbedingt so optimiert sein. Oder auf Akkulaufzeit optimiert sein. Das könnte ja auch ein Grund gewesen sein. Von daher, bei alle, das war auch das, was ich vor der Sendung gesagt habe. Also das Thema ist jetzt nicht so meins momentan, weil da einfach zu viel unsicher ist. Ja, beziehungsweise da es momentan so viel an Gerüchten kommt, dass man nicht unbedingt weiß, was kann man oder wie soll man es unbedingt einordnen. Also mich würde es nicht überraschen, wenn es so kommt. Mhm. Alleine schon, wie gesagt, Akkulaufzeit, Power, was soll das Ding können? Welche Hardware ist wirklich drin? Ja, wie leistungsfähig wird das alles? Ich sehe es momentan jetzt skeptisch, ob es dann auch wirklich so kommt, weil das wäre schon was, denke ich mal, den Käuferkreis ein bisschen eingrenzt, weil viele das so nicht haben wollen aktuell und man da schon einen guten Grund braucht, um das entsprechend zu verkaufen. Aber da wissen wir ja auch nicht, welchen Käuferkreis stellt es Apple vor. Ja? Was wird es dann wirklich können? Das ist ja das, was wir die letzten Sendungen immer mal wieder angesprochen haben. Was ist der Mehrwert von so einem Angebot von Apple?
Bisher wissen wir sehr wenig darüber, wie sich das Apple vorstellt. Bisher wissen wir im Endeffekt, hören wir immer nur Spekulationen über die Hardware und je mehr natürlich sich Berichte gleichen und immer wieder das Gleiche berichtet wird aus verschiedenen Quellen, je mehr kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Sachen auch kommen werden. Und je näher es quasi zum spekulierten Release-Termin hingeht. Und
ja, genau, spekulieren.
Genau, und da hat sich Ming-Chi Kuo auch nochmal zu geäußert zum Release-Termin. Er sagt, dass dieser Termin, den Apple eigentlich angestrebt hat, so nicht gehalten werden kann. Das bedeutet, dass sie Probleme haben bei den Falltests. Der wird natürlich bei allen Geräten durchgeführt, sei es ein iPhone, sei es ein iPad und sei es dann auch das Headset. Und das eine Aussage ist ganz interessant, die deckt sich dann auch mit den Spekulationen der eventuell verbauten Komponenten bezüglich der Motoren, die dort verbaut sind. Speziell mechanische Komponenten sollen beim Falltest Probleme machen. Und da muss man dann so ein bisschen zusammenpuzzeln. Also Q sagt mechanische Probleme und The Information sagt Motoren. Also könnte dieses Problem oder diese Komponente schon relativ gesetzt sein. Ist natürlich klar, wenn so ein Feinmotor oder so eine Feinjustierung dann irgendwie dann auf den Boden plumpst und die eine gewisse Zentimeter oder vielleicht sogar Meteranzahl nicht übersteht und der Motor dann jedes Mal defekt ist oder sich nicht hundertprozentig justieren kann, dann ist es natürlich ein Ausschlusskriterium, die Brille in der Form auf den Markt zu bringen und da muss man irgendwo dran arbeiten, dass das besser funktioniert. Und ich weiß ja auch nicht, was in dem Fall Falltest bedeutet, wie da die Höhe ist, die Apple ansetzt. Redet man nur von Zentimeter oder redet man da von Meter? Da muss man ja auch schauen, was sind die Bedingungen eines Falltests für diese Brille oder für diese Kategorie? Das ist ja auch, wäre immer interessant zu wissen, wie Apple da diese Tests überhaupt ansetzt oder die Kriterien für diese Tests überhaupt ansetzt. Und deswegen hat er gesagt, dass die die Massenauslieferung Anfang des Quartales Q2 so 23 nicht gehalten werden kann. Das war nämlich angedacht für das Ganze, sondern die sollte verschoben werden auf mindestens Ende Q2, wenn nicht vielleicht sogar Anfang Q3. Da soll das Ding dann in die Massenauslieferung gehen und Präsentation der Brille vielleicht im Frühjahr oder im allerschlimmsten Fall, wenn sich alles nach hinten verschiebt, Präsentation zur WWDC. Und mein Bauchgefühl sagt mir, das wird ein WWDC-Produktvorstellungsding und nicht im Frühjahr. Wünschen würde ich mir das im Frühjahr, aber realistisch sehe ich das ehrlicherweise auf der WWDC, wo das Ding entwicklungstechnisch natürlich auch oder für die Entwickler und was man da damit machen soll oder mitmachen können soll, natürlich auch sehr gut aufgehoben wäre, finde ich. Ja, jetzt ist der Thomas wirklich weg.
Nee, ich überlege gerade, alle Sinn würde es definitiv machen auf der WWDC, wenn es auch wieder eine In-Person wäre.
Das muss man dann halt sehen, ja.
Das sehe ich jetzt eigentlich eher nicht, ja, weil die letzten Jahre ja gerade das neue Konzept, was sie erarbeitet hatten, aufgrund der Pandemie ja sehr erfolgreich war. Mhm. Von daher wäre man da jetzt eigentlich nicht unbedingt darauf angewiesen, das auf einer WWDC zu machen, ja.
Ja.
Würde sich zwar anbieten, aber mein Gott.
Ja, ich meine, das liegt jetzt ja auch nicht unbedingt daran, ob es die WWDC ist oder nicht. Das liegt daran, ob Apple überhaupt in der Lage ist, sie jetzt zeitnah, sprich im Frühjahr irgendwo vorzustellen. Ob sie da nicht nur irgendwelche Probleme haben mit der Brille. Man hat ja auch im Vorfeld gehört, dass es da Hitzeprobleme geben soll. Ob die jetzt behoben sind, das kann ich auch nicht sagen, aber das war ja auch ein Punkt, der durch die Medien ging und jetzt hat man halt, hört man halt, dass es da Falltestprobleme gibt. Und wenn die natürlich nicht gelöst sind, kann das Ding natürlich nicht auf den Markt kommen. Das muss ja auch eine gewisse Stabilität haben, klar.
Ich hoffe mal, sie machen auch gegen die Wandlauftests.
Kann ja passieren. Oder?
Ich kippe nach vorne um Tests.
Ja.
Ich stolpere über den Tisch. Oder Stuhltest, ja. Das wäre alles so interessant,
ja. Ja, nach wie vor, wie du es richtig sagtest, spekulieren ja alle darüber, wo soll das Ding eingesetzt werden oder was will Apple uns damit zeigen, was wir damit machen sollen. Gaming soll es ja angeblich nicht sein, das hat man immer wieder gehört. Jetzt hat man
oder
Gerüchte
nicht
gehört.
Nur oder Hauptaugenmerk, genau.
Ja, jetzt hat man natürlich wieder gehört, Education-Bereich, im Bildungsbereich. Ja.
Also Edu-Bereich bei dem Preis auch schon wieder ganz, ganz schwieriges Ding. Außer du würdest hingehen und sagen, oder wir würden halt den Begriff Edu falsch auslegen, beziehungsweise im Deutschen halt einfach falsch verstehen. Weil du kannst ja gerade das, was Microsoft ja auch am Anfang mit der HoloLens gezeigt hatte, wo du ja da nicht im Edu-Bereich, aber im unterstützenden Bereich, was jetzt zum Beispiel Produktion, Montage, Lehren betrifft, ja, dass du da, wie gesagt, die oder hatten sie Anwendungen gezeigt für die HoloLens, was jetzt zusätzliche Informationen, Lehrunterlagen, Schulungsunterlagen, Arbeitsanweisungen betrifft, dass du die halt während dem Ausführen dann halt per AR dann in den Sichtbereich eingeblendet bekommst. Es ist halt die Frage, wie definiert man so auch Edu? Oder meint mit Edu wirklich den Schulbereich?
Naja,
und es kann dafür ist das
der Hochschulbereich sein. Also speziell zum Beispiel. Ich sehe da eigentlich so Dinge, medizinische Ausbildung könnte sehr interessant sein, dass man da was machen könnte. In irgendeiner Weise sehe ich da doch einen Anwendungsfall.
Ja, aber das ist genau, das ist halt wieder die Frage, wie oder wo definierst du dann Edu, ja? Weil Edu Schule klingt ja eigentlich mehr so immer wie hier bis zu deinem Abi oder so, ja? Klar, da auch dann eventuell auch im Studium etc., aber da sehe ich das auch wieder nicht jetzt für jeden einzelnen Schüler im Saal quasi, ja, im Schulraum, Klassensaal, Hörsaal, wie auch immer, sondern dann gezielt bei in der Gruppe oder so, ja, oder je nachdem, ja, was du da in der Forschung ja machst oder so, dass du dann da, wie gesagt, eine hast, ja, aber dass da nicht auf jeden Schüler eine Brille kommt.
Nein, das nicht.
Ja.
Nein, das nicht. Aber da gibt es ja Ideen, gerade im medizinischen Bereich sehe ich da viele, viele Möglichkeiten. Und dann, ja, und gerade bei der Q1-Version, sag ich schon, bei der V1-Version.
V1, V2.
Ja.
Entschuldigung.
Da sind wir wieder im Raketenbereich, stimmt, ne?
Ja. Da muss man echt aufpassen, ja.
Ja, aber also bei der ersten Version der Brille sehe ich da natürlich auch eher Pilotprojekte, wo das eingesetzt wird. Und je mehr Generationen natürlich auf den Markt kommen, je günstiger und je mehr erschließt sich das Gerät dann ja auch für den Massenmarkt. Ja. Und dann sinkt natürlich, wie ich es eben sagte, der Preis und dann sinkt natürlich auch die Verbreitung der Produkte oder der Geräte. Ja.
Wobei, wie gesagt, es gibt auch einige, die sagen, wir werden halt gerade bei der Vorstellung und wenn der Preis genannt wird, auch wieder so ein iPad-Moment haben. Wir reden momentan alle von $3,000 und naja, das kostet das Ding 1.500, ja. Oder 1.999 oder so.
Ja, wenn ich mir die ganzen Komponenten anschaue, die da angeblich drin verbaut werden sollen.
Das war damals beim iPad genau dieselbe Diskussion.
Ja.
Deswegen, dann könnte, wie gesagt, den Preis würde ich so als gesetzt nicht sehen. Es wäre gerade in dem Bereich, es ist halt auch schwierig, weil wir haben ja keine Ahnung, was Apple jetzt wirklich als Anwendungsfall dafür sieht. Ja, es ist nicht Gaming, also fällt das ja schon mal weg. Da bleibt ja im Prinzip nur der Rest. Wo oder selbst wenn du jetzt einen Anwendungsfall hast, aber wo wollen sie das Gerät dann wirklich platzieren, ja, und wie würde sich der Preis dann relativieren, weil das ist jetzt, wie gesagt, müßig darüber.
Ja, klar,
das ist schwierig, ja, weil
man kann viel fantasieren, aber letztendlich wird es eventuell was ganz anderes sein, was wir dann präsentiert bekommen. Wofür sich.
Aber selbst wenn das Ding nur 1.500 kostet, alle in Anführungszeichen nur, ja, wenn da kein Anwendungsfall irgendwie für jemanden da ist, dann verkauft das Ding auch nicht, ja.
Ja, ja, klar.
Weil,
ja.
Ich hoffe nicht, dass wir damit einen ähnlichen Prozess durchmachen wie mit der Apple Watch.
Das ist auch ein langer Prozess.
Da war sich Apple am Anfang auch nicht ganz sicher und jetzt hat sich rausgestellt, was gut funktioniert mit der Uhr oder was man mit der Uhr dann machen oder wo sie sich oder welchen Markt dann da in Frage kommt. Ja, ich hoffe nicht, dass wir das irgendwie auch so mit diesem Produkt haben. Ja, wirf's mal gegen die Wand und dann gucken wir einfach mal, ja.
Ja, ja, klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Prozess auch in irgendeiner Weise dieses Headset durchlaufen wird. Vielleicht nicht ganz so krass wie die Apple Watch, weil das war ja nun wirklich eine sehr lange Reise und sie versuchen sich immer noch so ein bisschen zu finden und zu positionieren, siehe Apple Watch Ultra. Das ist ja auch wieder ein ganz neuer Weg, ein leicht neuer Weg, den sie da eingeschlagen haben. Also so die finale Marktposition haben sie da immer noch nicht so richtig gefunden, was ja auch gut ist. Du musst natürlich auch dich immer wieder neu orientieren, sonst verlierst du den Anschluss, ganz klar. Und ich glaube, so ein Prozess wird auch dieses Headset in irgendeiner Weise durchmachen. Ja, weil Apple auch, denke ich, dann erstmal schauen muss, wie wird's angenommen, wo sind dann vielleicht auch im Alltagseinsatz, falls man da in irgendeiner Weise am Anfang überhaupt von einem Alltagseinsatz sprechen kann. Wo an welche Schrauben müssen wir drehen? Ja, das ist halt so. Und jedes Produkt von Apple hat irgendwo eine Veränderung mitgemacht. Allein die MacBooks, also die MacBook Air Geräte, ist das beste Beispiel. Das erste Gerät war schweineteuer. Dann haben sie sich im günstigeren Markt orientiert jede Produktreihe in irgendeiner Weise hat bei Apple eine gewisse Lernphase oder eine gewisse Marktorientierungsphase durchgemacht. Und das wird auch bei der Brille so sein. Da gehe ich ganz stark von aus. Naja, es bleibt spannend. So. Dann schließen wir mal den Themenkomplex Apple-Brille ab. Das wird dich freuen. Ja. Ja. Hast du ja schon gesagt im Vorfeld, dass das nicht so dein Thema ist. Oh, du hast ein Thema drin.
Ich wollte es gerade streichen.
Du wolltest streichen, du streichen. Ist auch, ist ja eigentlich auch kein interessantes Thema.
Wie man es nimmt, ja.
Jetzt können wir es ganz kurz mal ansprechen.
Und zwar bin ich drüber gestolpert. Ich wusste gar nicht, inwieweit das noch überhaupt ein aktuelles Thema ist. Und zwar Vodafone schaltet zum 17.01. die MMS-Funktion ab.
Okay.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, bewusst nur einmal eine MMS geschickt. Damals, als, wie gesagt, der Dienst noch relativ neu war. Mhm. Aus Versehen mal eine Nachricht als MMS, eine ganz bewusst, und das war's mit meinen MMS, die ich jemals geschickt habe.
Ja.
Von daher, wie gesagt, war das für mich eigentlich nie ein Thema, gerade auch aufgrund des Smartphones und den ganzen Möglichkeiten, die du hast, war das für uns, denke ich mal, sowieso nie ein Thema. Nee. Ich habe, glaube ich, noch nie eine MMS gekriegt, mit meinem, oder seitdem ich ein Smartphone habe, egal von welchem Hersteller. Und welches US, habe ich, glaube ich, noch nie eine MMS bekommen. Von daher war das für mich jetzt auch nicht mehr so ein Thema. Jetzt gerade in dem, wie gesagt, mit dem Artikel, den ich, Entschuldigung, gelesen hatte, wurde da halt nochmal so die ältere Generation und die Feature-Phones halt angesprochen. Klar könnte das da eventuell ein Thema sein. Nur wenn man sich alleine mal die Nutzerdaten von Vodafone anguckt, das war ja, wie gesagt, die 5 SMS, MMS, die da am Tag anscheinend noch verschickt wurden, ja, das ist ja, es rechtfertigt ja eigentlich nicht, den Dienst am Leben zu halten. Und selbst in guten Zeiten kamen anscheinend auf 100 SMS eine MMS.
Ja, ich glaube,
und das ist ja im Prinzip, hat sich ja noch nie gerechnet im Prinzip.
Nee.
Interessant ist es auch, die Telekom hat gesagt, zum 31.12. dieses Jahres wollen sie den Dienst einstellen. Mhm. O2 hatte gesagt, sie werden dieses Jahr das noch anbieten. Allerdings mehr gesagt haben sie dazu nicht, ob sie es dann auch über das Jahr hinaus oder zum Ende des Jahres dann einstellen wollen. Gibt es jetzt keine Aussage. Wie gesagt, Telekom plant die Einstellung zum Ende des Jahres, behält sich allerdings eventuell eine Verlängerung noch offen. Ja, mhm. Keine Ahnung, ob sie mit rechnen, dass viele Vodafone-Kunden jetzt irgendwie zur Telekom wechseln, weil sie da noch MMS schreiben können. Keine Ahnung. Ja, mein Gott. Wie gesagt, die 5 Leute, die das noch nutzen, ja klar, für die ist es doof, aber...
Ja, gut. Ja, also war für mich auch nie ein Dienst oder nie eine Dienstleistung, die ich im Use Case, im täglichen Use Case oder überhaupt sogar angenommen habe oder benutzt habe. Ich habe es einmal gemacht, wie du auch, um das zu testen, wie das überhaupt funktioniert, was das überhaupt genau ist. Habe mir das angeguckt, habe gesagt, ja schön, okay. Ist für mich aber nicht praktikabel, erschließt sich mir nicht. Aufgrund der Endgeräte, die ich nutze, sind da andere Dinge möglich. Von WhatsApp angefangen bis iMessage ist das ja alles in der heutigen Zeit obsolet geworden. Früher, wie du eben sagtest, mit den Feature-Phones, war das eventuell noch eine ganz andere Geschichte, ganz klar.
Ja, aber selbst da habe ich nie Bilder oder so per SMS verschickt. Ja.
Nee, war ja auch nicht günstig.
Das kommt noch dazu, ja. Das ist halt schade dann für die Mobilfunkanbieter, dass diese Einnahmequelle halt flöten geht.
Oh.
Weil ich glaube, es gab keine Pakete, wo die MMS inkludiert war, oder?
Gefährliches Halbwissen kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube es auch.
Ich wüsste jetzt nicht, also SMS, mein Gott, wo ist heute SMS nicht irgendwie zumindest mal mit einem bestimmten Kontingent inkludiert, ja. Aber MMS wäre ich jetzt echt überfragt. Es wird ja ich glaube, mit RCS ist ja sowieso der Nachfolger für diese Multimedia und Dingsbums stand als SMS-Nachfolger da ja im Gespräch, aber Apple unterstützt es ja bis jetzt noch nicht, ja, hat auch keine Pläne, das anscheinend zu tun. Und ich sehe da auch im Prinzip keine Veranlassung, ja, weil SMS okay und alles andere mache ich doch sowieso mit einem anderen Dienst, ja.
Mhm. Naja.
Und da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt einen Standard, um das mit SMS machen zu können, beziehungsweise mit einem aufgebohrten SMS.
Ja, stimmt.
Weil da würde ich es ja sowieso nie machen.
Mhm. Ja.
Und welches Feature-Phone unterstützt dann bitte aktuell? Wird wahrscheinlich in Zukunft kommen, ja. Aber
naja. Gut, dafür, dass wir nicht über das Thema sprechen wollten, haben wir jetzt relativ lange drüber gesprochen.
Es geht. Weil wir können gerne noch länger oder so lange darüber sprechen, wie über die
Apple Watch, Mixed Reality Headset. Okay, nee. Da war ja wenigstens noch ein bisschen aktueller Zeitgeist mit drin in dem Thema, aber bei der MMS eher weniger. Übrigens, die Deutsche Post hat die Telegram-Funktion eingestellt, wo wir gerade bei alten Techniken sind.
Genau, man hatte noch die Möglichkeit, mein Gott, da hat mich auch gewundert, ja, dass es anscheinend noch jemanden gab, klar, zum Glückwunsch oder so nochmal ein Oldschool-mäßig ein Telegramm schicken, ist bestimmt mal ein Scherz gewesen, ja, oder lustig, aber inwieweit hat man das ernsthaft heute dann noch benutzt? Ja.
Das letzte Mal habe ich das in den 90er Jahren benutzt.
Noch nie.
Ein Telegramm nach Schweden geschickt. Da war mein Bruder in einer Waldhütte. Kein Telefon, also wirklich ist kommunikationstechnisch sehr abgeschnitten von der Außenwelt. Er hatte zwar ein Mobiltelefon, aber das hatte da keinen Empfang. Auch damals nicht in Schweden, obwohl man ja immer sagt, die haben so gute Telekommunikationsstandards. Und in den 90ern war das da auch noch nicht so extrem gut abgedeckt.
Ja, wie das waren ja noch die Zeiten, da hast du deinen Lachs noch mit der Hand gefangen. Ja.
Naja, so ungefähr. Aber zumindest ist es so, dass die Post dort täglich hingefahren ist und hat Post ausgeteilt. Das hat flächendeckend dort funktioniert und somit konnte man ihn auch per Telegram erreichen. Es war, ich glaube, 93, 94.
Also Telegram wie Telegram und nicht Telegram wie Messenger.
Das richtige physische Telegramm, genau. Nicht der Messenger. Das wäre ja etwas komisch gewesen in den 90ern, wenn das schon funktioniert hätte. Ja, das war das letzte Mal, wo ich mit einem Telegramm, postalischen Telegrammdienst oder einem postalischen Telegramm Kontakt hatte. So ist es. Aber was ich auch lesen konnte, dass alle nochmal versucht haben, nicht versucht haben, sondern es auch gemacht haben, bevor das die bevor das die Deutsche Post eingestellt hat, nochmal schnell ein Telegramm versendet haben. Komisch, ob man das unbedingt dann nochmal machen muss, keine Ahnung. Warum?
Ja, so zum Abschied, ein letzter Gruß.
Ja, ja. Naja, egal.
Und es war dann so guter Umsatz, dass sie gesagt haben, das müssen wir weitermachen.
Ja, bestimmt.
Ja, genau, genauso wie dieses Jahr garantiert die letzte Abschiedstour. Und nächstes Jahr sind sie wieder auf Tour. Abschiedstour, Teil 2.
Ja, Rolling Stones sind ja schon seit Jahren auf der Abschiedstour. So ist es. So, dann lass uns nochmal ein wenig über Samsung sprechen. Die haben einen neuen Monitor vorgestellt.
Komm, hör auf.
Ja, warum? Das Thema wurde auch durch die Apple.
Als ich die Bilder gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh Freunde.
Ey. Ja, oh Freunde. Aber vielleicht finden sie dadurch ganz viele Freunde im Apple-Bereich durch das Produktdesign oder durch die Darreichungsform. Weil es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Apple-Kunden, die saugerne ein Studio-Display hätten, aber es einfach zwischen Daumen und Zeigefinger fehlt. Und sie dann nach Alternativen schauen müssen oder nur wollen, wie auch immer. Und sie aber dieses Design gerne hätten vom Studio-Display, was ich durchaus verstehen kann. Das Studio-Display ist sehr, sehr schön, finde ich jetzt persönlich. Und dementsprechend hat sich Samsung diesem Thema nochmal angenommen. Das machen sie ja jetzt nicht zum ersten Mal. Sie haben ja schon mal mit dem M8 ein sehr, sehr ähnliches Display hergestellt oder auf den Markt gebracht, was dem Studio-Display auch sehr ähnlich sieht. Und mit dem Viewfinity S9 setzen sie dem nochmal technisch so ein bisschen die Krone auf, weil der M8 hatte ja nur 4K. Und das war immer so der Kritikpunkt im Hinblick zum Studio-Display. Ja, das Studio-Display hat 5K und jetzt hat Samsung aufgeholt und sie haben gesagt, okay, jetzt bringen wir auch ein 5K-Display raus, was quasi auflösungstechnisch erstmal aufschließt zum Studio-Display. Display-Diagonale ist gleich, 27 Zoll. Allerdings hat man hier eine Pivot-Funktion, das Ding kann man 90 Grad drehen. Das hat das Apple Display so nicht. Der Fuß ist serienmäßig höhenverstellbar. Das hat das Apple Display auch nicht. Da muss man, ich glaube, mindestens 450 Euro Aufpreis bezahlen, um einen höhenverstellbaren Fuß zu bekommen. Wir haben Thunderbolt 4 als Konnektivität. Das ist super. Das hat das Apple Display so auch nicht. Das hat nur Thunderbolt 3, was eigentlich unwesentlich ist, muss man dazu sagen. Ob jetzt 3 oder 4 ist, denke ich, für ein Display unrelevant. Und der Release-Termin soll im Frühjahr sein, also das ist ja recht zeitnah. Preise sind leider so noch nicht bekannt. Allerdings gehe ich davon aus, dass das schon signifikant günstiger sein wird als das Studio-Display, was ja auch jetzt nicht so schwer ist. Meine Prognose ist 999 Euro. Das ist so meine Prognose, wo das Gerät aufschlagen wird, preislich. Oder mein Wunsch, sage ich jetzt mal. Ja, schöne Idee, schönes Display. Und für alle diejenigen, die ähnliches Design haben wollen, wird das wahrscheinlich ein interessantes Gerät sein. Oder auch generell ein günstigeres Gerät haben wollen. Das kann ja auch vorkommen. Und Dell hat auch noch zum Kampf aufgerufen sozusagen, oder sie haben jetzt ein 6K Display vorgestellt, was angeblich so in dem Bereich des Pro Display XDR wildern soll. Allerdings muss man da auch so sehen, wie dann die Testergebnisse sind, ob das wirklich technisch und auch im Finalen dann mit dem Pro Display XDR komplett mithalten kann. Die Werte von dem Dell-Display sehen auf dem Papier ganz gut aus, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie letztendlich final sich das dann im Test schlägt, gerade im direkten Vergleich. Dazu muss man sagen, das Ding sieht aber auch mega hässlich aus von Dell. Also das kommt noch dazu.
Weiß man da was für einen Preis?
Nee, da hat man, also da habe ich auch noch keine Preise gesehen. Soll bei 32 Zoll losgehen, wie klassischerweise auch das Pro Display XDR, soll aber auch eine Curved-Version geben. Und es soll auch eine 43 Zoll Version geben. Ja, gut, die Zoll-Gigantomanie, die schlägt ja um sich. Ich glaube, Samsung hat sogar einen Odyssey, aus der Odyssey-Reihe, einen Curved-Monitor in 57 Zoll auf der CES vorgestellt. Das sehe ich aber auch klassischerweise nur im Gaming-Bereich. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das für einen Office-Einsatz noch praktikabel ist, ein 57 Zoll Gerät zu haben. Also für das Handling, sage ich jetzt mal. Große Arbeitsfläche hin oder her, aber irgendwann wird es dann auch zu unübersichtlich, nach meiner Meinung. Aber okay.
Ja, die Frage ist halt immer Anwendungsfall. Ja,
aber 57 Zoll, da musst du ja auch echt. Also da geht es ja
gar nicht. Im Bereich gibt es ja mittlerweile einige 42er, auch mit High Refresh 4K.
Ja.
Aber preislich sind die ja nach wie vor.
Ja gut, 42 ist ja noch einigermaßen im Rahmen gegenüber 57 Zoll.
Wir reden hier über 32, ja, 42, machen wir doch gleich 42, genau.
Ja.
Nein, 42er am Schreibtisch ist schon Overkill. Ne?
Ja, also ich finde so 27 ist super zum Handling für Office-Geschichten.
Ja, und irgendwie 32 ist auch noch.
Und 32 ist auch noch okay.
Passt noch. Auch gerade hier, wenn du mal guckst im Ultraweitbereich oder so, da hast du ja schon einiges in dieser Displaygröße. Also das ist noch handelbar am Schreibtisch. Aber wie gesagt, alles darüber hinaus, was jetzt Office-Anwendung sein soll, kommt es auch schwer auf den Anwendungsfall drauf an.
Ja, klar.
Klar, wenn du vier Bildschirme nebeneinander gleichzeitig brauchst, bei einer vernünftigen Auflösung, okay, kann man machen. Da gibt es ja gerade auch im Trading-Bereich beziehungsweise im Monitoring gibt es ja da einige Lösungen schon, wo du dann anstatt, wie gesagt, vier Bildschirmen oder vier kleinen, je nachdem 1080p oder so, hast du einen großen, ja, mit vier Eingängen dann einfach, ja. Aber mein Gott, wie viel Anwendungsfälle hast du denn dafür?
Ja, und Trading ist ja nochmal ein ganz spezieller Bereich, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, das ist eine, ja, aber ja. Wie gesagt, das sind ja auch wieder alles so Nischendinge, ja.
Ja, oder du hast halt einen Pförtner, der jetzt Überwachungsbildschirme hat, ja, und mehrere Eingänge zeitgleich angezeigt bekommen haben oder kommen muss in irgendeiner Weise. Da ist das natürlich auch interessant. Aber das sind ja alles spezielle Nischen, wo solche Multi-Monitor-Lösungen interessant sind. Ganz klar.
Wie gesagt, und bei einer normalen Office-Anwendung dann mit so einem Monster direkt vor der Nase arbeiten, ist ja, ja. Also wäre für mich auch kein Spaß. Ja.
Nein.
Selbst wenn ich die Fläche brauche, ja, da, sorry, ja. Ja, da bin ich zu alt für. Das sollen die Jungen machen.
Obwohl im Alter braucht man natürlich größere Bildschirme, da lassen die Augen nach. Da ist es vielleicht ganz praktisch. Ne?
Ich war zuletzt bei einer Arbeitskollegin und die hat hier die Auflösung so einstehen gehabt. Und ich so, wow, Freunde, ey.
Sie so groß oder was?
Arbeiten. Ja, ja. Du hast ja quasi auf deinem 27-Zoll-Monitor hier so quasi 1080p gehabt, ja.
Ich war letztens bei einem Kunden, der hatte ein 15-Zoll-LCD-Display, aber noch so ein richtig altes LCD-Display, also die auch noch relativ...
Ah, nee, eher nicht 1000, 27, wollte ich sagen. 27.
Okay.
Und ich so, wow, Freunde, ja, dann kann ich ohne Brille lesen. Und ich so, ja, toll.
Ja. Also ich war letztens bei einem Kunden, der hatte ein 15-Zoll-LCD-Display. Mhm. Aus den Zeiten, wo Siemens noch Siemens Nixdorf hieß, also wirklich ein ganz altes LCD-Display. Und das war auch noch sehr schwierig, hatte keinen guten Blickwinkel etc. Und der hat da mit 8x600 drauf gearbeitet.
Ja, ist auch geil. Ja.
8x600 und dann Windows 7. Es war...
War 8x600 nicht die Auflösung von Diablo 2 damals?
Oder? Keine Ahnung.
Ich glaube 8x600. Ne?
Aber das zeigt doch auch, dass wir teilweise in Deutschland eine ganz andere IT-Realität haben. Das hat mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Naja, okay, das nur so am Rande. Ja, Viewfinity S9 heißt das Ding. Interessantes Gerät. Bin ich gespannt, wie da die ersten Testergebnisse ausfallen und vor allen Dingen, was es kosten wird letztendlich. Ob es die 1000-Euro-Marke sprengen wird. Obwohl 5K könnte auch sein, dass es ein bisschen drüber ist. Aber sie müssen natürlich auch einen preislichen Abstand zum Studio-Display haben, dass sich das auch lohnt, sich ja, dafür zu entscheiden. Ja, was haben
wir in Deutschland? 1749 oder so?
Ich habe es jetzt auch schon mal gesehen bei Drittanbietern. 1549 ja, habe ich es auch im Angebot schon gesehen.
Aber ich glaube, der Preis bei Apple ist, glaube ich, 1749.
Richtig.
Für die nicht höhenverstellbare.
Ja.
Und glaube 2000 irgendwas, knapp 2030 oder so.
Höhenverstellbar, ja.
Höhenverstellbare Version, irgendwas in die Richtung, glaube ich. Und ja, da ist natürlich, selbst wenn du sagst, okay, du machst das ein bisschen günstiger, könnte sich immer noch über den 1000 bewegen, klar.
Ja, aber wenn der Preisunterschied nicht so groß ist, dann tendieren wahrscheinlich auch einige dazu, naja, komm, wenn es jetzt nur 250 Euro sind, dann hole ich mir das Original. Ne? Also
Als Apple-Nutzer, ja.
Ja. Und das Ding adressiert ja auch in erster Linie, glaube ich, auch mit der Konnektivität, Thunderbolt und den ganzen Features.
Ja, auch das ist ja keine Standard-Windows-Auflösung.
Nee, aber es sind, aber gerade diese 5K-Geschichte,
naja,
das adressiert ja. Das
ist ja im Prinzip wie LG, das ist ja.
Ist ultra fein.
Genau. PC-Nutzer oder Windows-Nutzer haben sich ein LG gekauft, ja, mit 5K.
Genau, das waren die wenigsten. Und das adressiert ja in erster Linie den Apple-Kunden. Naja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, ich bin gespannt, wie gut das Ding angenommen wird. Das M8 war ja schon relativ positiv in den Medien. Gucken, wie dieses Viewfinity.
Aber kommt da nicht für das M8 jetzt auch schon ein Update?
Bin ich nicht im Thema, keine Ahnung.
Ich glaube, da steht auch was an, ja.
Möglich. Gut. Es gibt ein neues Gerücht. Da gibt es auch relativ wenig Fleisch am Knochen zu diesem Gerücht. Allerdings hat sich in den letzten Monaten ein neuer Analyst so relativ stark mit ganz vielen Thesen herausgewagt. Er kommt so aus dem großen Dunstkreis von Ming-Chi Kuo, sage ich jetzt mal ganz grob. Das ist Jeff Poo. Der gute Mann hat nämlich, ja, er heißt wirklich Jeff Poo.
Ja. Jeff Poo, der Bruder von Winnie Poo.
Ja, kann möglich sein, ja. Jedenfalls hat er eine These rausgehauen, die man eigentlich auch unterstützen kann und auch nachvollziehen kann. Apple plant angeblich eine Lite-Version von den AirPods rauszubringen. Allerdings kann ich nicht den Namen unterstützen, weil ich glaube nicht, dass sie Apple in irgendeiner Weise was Lite nennen wird, weil Lite hat ja so einen negativen Touch, sage ich jetzt mal. Ich unterstütze eher die These, die auch einige andere aufgestellt haben, dass das die Dinger AirPods SE heißen werden. Das passt natürlich auch zum anderen Line-Up, Apple Watch SE, iPhone SE, wo man ja davon im Moment ausgeht, dass das iPhone SE gestrichen werden soll. Aber trotzdem, ich denke, wenn sowas kommen wird, würden sie es AirPods SE nennen. Und er geht davon aus, dass die Dinger 2024 kommen sollen und dass ein Preis von 99 US-Dollar anvisiert ist. Und das ist für alle diejenigen interessant, die einfach nur einen ganz normalen Kopfhörer haben wollen, der jetzt nicht kabelgebunden ist, sondern einfach über Bluetooth funktioniert, aber ohne Schnickschnack-Funktionen ist. Einfach ein ganz rudimentärer Bluetooth-kabelloser Ohrstöpsel. Und da gibt es ja einige Kunden, die einfach was Günstiges haben wollen, dennoch im Apple-Ökosystem bleiben
ja,
wollen.
Ja, die können sich die AirPods kaufen.
Ja, aber die sind ja teurer, die AirPods. Und so ein 99 Euro Startpreis wäre doch schon interessant. Weil die AirPods liegen ja bei 150 der zweiten Generation, glaube ich.
Nee. Oh. Ach, nee. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das kommt.
Das war halt seine These. Aber so ein neuer...
Ja, nee, klar, kann er ja machen. Aber ich denke nicht, dass sowas kommt. Wie gesagt, wir haben die AirPods. Ja, die sind jetzt auch nicht so teuer.
Ja,
und Einstieg ist es
man muss ja
auch noch mal drunter.
Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, die kosten bei Apple, glaube ich, 150 Euro im Drittmarkt oder sind sie ja noch wesentlich günstiger. Du kriegst ja teilweise schon 129 etc. Aber das ist ja auch nicht der Maßstab. Man setzt ja immer preislich gesehen den Maßstab an, wo Apple ihre Produkte anbietet. Und ich könnte mir vorstellen, aufgrund der aktuellen Situation, wirtschaftlich gesehen, wo wir teilweise drin stecken, dass gerade solche günstigen Brot- und Butterprodukte doch eine gewisse Beliebtheit erfahren können. Und wenn du so unter 100 Euro Startpreis bist und auch gerade bei Produktrelease bei unter 100 Euro bist, könnte das schon eine gewisse...
Also 100 Euro?
Also 99.
Nee.
Ah,
nicht bei, nee, was sollen die denn Dollar kosten? 69?
99 dann auch gleich bleiben, sage ich jetzt mal.
Nee, bei den aktuellen Wechselkursen und Inflation aktuell, ja und an, nee, wirst du zu dem Preis hier nicht kriegen.
Okay. Ja, gut. Mhm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war seine These, ich habe das jetzt gelesen.
Ja,
nee,
wie gesagt, kann er, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Und man sieht es ja auch zum Beispiel an den HomePod Minis. Die Dinger haben ja auch bei uns 99 Euro Startpreis gekostet. Kriegst du jetzt teilweise auch für 79 bei irgendwelchen Anbietern, wenn sie mal wirklich preislich reduziert sind. Die Dinger haben ja nicht nur wegen ihrer Technik, die sie verbaut haben, so einen Erfolg, sondern auch wegen dem günstigen Preis. Das ist ja auch so ein fast schon Mitnahmeprodukt, dieser HomePod Mini. Das könnte vielleicht auch so einen Effekt bei den AirPods SE geben, wenn sie dann überhaupt SE heißen oder wenn sie dann in so einer Form überhaupt kommen werden. Naja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber dann gab es eine Nachricht, die mich in dieser Woche sehr stark verwundert hat, positiv verwundert hat. Und ich hätte niemals gedacht, dass Apple diesen Schritt geht. Letztendlich wird der QI2 Standard, die MagSafe-Ladefunktionalität beinhalten. Das heißt, dass die MagSafe-Funktion im plattformübergreifenden QI2 Standard stattfinden wird. Das bedeutet, dass nicht nur logischerweise Apple-Produkte diese Features, also diese magnetische Funktion nutzen können, sondern dann auch logischerweise Android-Geräte. Und das hat mich stark verwundert, dass sie diesen Standard abgeben oder dass dieser Standard mit in den QI2 Standard reinfließen wird. Das hat zumindest die Wireless Power, das Wireless Power Konsortium bekannt gegeben, also die WPC, dass MagSafe Bestandteil von QI2 sein wird. Da frage ich mich, warum macht Apple das? Sollen das irgendwelche strategischen Zeichen sein, so nach dem Motto, wir sind ja ganz locker, wir sind ja ganz offen, um vielleicht von anderen Dingen abzulenken, wo sie nicht so offen und locker sind? Ich weiß es nicht, warum das Apple gemacht hat, weil Apple an sich kann nach meiner Meinung wenig davon profitieren. Wer davon profitiert, ist letztendlich der Android-Markt oder generell der QI2-Standard oder der G2-Standard.
Ja, aber alle Apple profitiert da auf jeden Fall auch davon, weil bisher hat es ja immer Diskussionen, ist es mit Apple kompatibel, wenn du irgendwie dir ein G-Ladegerät oder so im Auge hattest. Auch gerade was halt Apple Watch etc. betroffen hat. Und wenn man da oder wenn Apple da hingeht, MagSafe hat mit, wie gesagt, dem WPC ja eh in der Vergangenheit ja auch schon zusammengearbeitet hat und man da jetzt zu der Übereinkunft gekommen ist, dass man MagSafe im Prinzip halt in G2 aufgehen lässt, profitiert da Apple alleine schon dadurch, dass der komplette Third-Party-Zubehörmarkt auf einen Schlag, wenn sie G2 unterstützen, mit Apple kompatibel ist und du hast da ohne und vor allem die Hersteller haben nicht das Problem, dass sie erstmal durch das MFI durch müssen bei Apple, ja, sondern sie halten sich an den G2-Standard, den das WPC ja vorgibt, und sind damit von Haus aus iPhone kompatibel und müssen nicht erst, wie gesagt, eventuell noch ein Zertifizierungsding bei Apple durchlaufen. Da haben im Prinzip alle davon gewonnen. Apple erschließt sich mit auf einen Schlag, ja, vorausgesetzt, wie gesagt, die Third-Party-Hersteller im Zubehörmarkt halten sich dann halt auch an die Regeln, beziehungsweise setzen die auch vernünftig um, ja, was sie ja eigentlich machen müssen, um halt sich offiziell dann halt auch Standard nennen zu dürfen oder G nennen zu dürfen, ja. Du erschließt ja da einen riesen Zubehörmarkt von heute auf morgen im Prinzip, ja, ohne groß irgendwie was dafür tun zu müssen. Plus natürlich die Außenwirkung, die sie darüber auch haben, ja. Wobei das ist ja stark abhängig davon, ob Apple will. In dem Fall wollten sie. Unter anderem denke ich mal, um das auch als Plus in ihr Heft einfach einzutragen, ja.
Naja, klar. Deswegen sagte ich ja wenn strategisch. Du mal guckst,
wir arbeiten ja im USB-Konsortium, ja, beziehungsweise mit denen zusammen im Bluetooth sind sie drin und sind da am Zusammenarbeiten. Also es überrascht mich jetzt nicht, dass das, wie gesagt, beim WPC ähnlich läuft. Es bringt im Prinzip beiden Seiten, ja, also, oder allen dreien, G, Apple und dann halt auch, wie gesagt, den ganzen Herstellern, die halt die Standards entsprechend umsetzen oder in ihre Produkte implementieren, bringt es eigentlich nur Vorteile. Und man muss ja auch mal sagen, mein Gott, wie groß ist der Bereich, ja, was jetzt MagSafe betrifft, bei Apple. Die bieten ihr Ladegerät an und das war's, ja.
Ja, das wundert mich auch, dass Apple diesbezüglich nicht mehr macht. Da lassen sie Dinge liegen. Ich glaube, sie haben sich damit mit dieser AirPower-Geschichte einen Schnupfen geholt oder haben da jetzt irgendwie Bedenken, da irgendwas
das
zu machen.
Das ist wie mit Routern etc. Das, ja. Oder auch Monitoren. Das ist nicht ihr Hauptding.
Naja gut, im Monitorbereich sind sie ja wieder zurückgerudert. Da sind sie ja jetzt wieder am Start. Ne?
Da kannst du auch nochmal andere Margen machen als mit einem G-Ladegerät. Du kannst auch nicht hingehen, auch wenn du Apple bist und willst dann 400 Euro für so ein scheiß Ladegerät verlangen. Ja. Das sollen dann lieber mal die Third Parties machen. Ja, wenn die dann für 200-300 Euro so ein Multilade-G-Ding machen wollen, ja, wo du zwei iPhones und drei AirPods laden kannst, dann sollen sie das gerne machen. Ja, aber ich denke nicht, dass ich Apple diesen Schuh anziehen will.
Das ist richtig. Obwohl, jetzt mal fernab der QI-Ladegeräte, wo du eben sagtest, Router und solche Dinge, da sehe ich ja Apple schon noch, dass sie da was realisieren können. Gerade wenn ich mir das so anschaue, gerade dieser ganze Zusammenspiel von HomeKit etc., da bin ich immer noch sehr traurig, dass Apple da nichts hat. Ja.
Genauso früher, wie hieß das nochmal mit der eingebauten Festplatte?
Time Capsule,
da sehe ich nach wie vor
absolut.
Eigentlich Potenzial, dass man das, wie gesagt, von Apple aus halt mit anbieten würde. Alleine schon aufgrund, wie gesagt, Backup. Wenn du da halt so eine Time Capsule nochmal mit verkaufen kannst, die Dollars kannst du mitnehmen. Plus im Thema Sicherheit hat der Kunde auf jeden Fall schon mal zentral eine Anlaufstelle, um die er sich nicht irgendwie extra noch kümmern muss. Du hängst die ins Netz zu Hause rein, Ende Gelände. Ja. Das ist eine Sache, wie gesagt, das sehe ich immer noch, oder ist sehr schade, dass das halt nicht mehr im Sortiment ist. Ja.
Absolut. Und das sehen ja auch ganz viele andere so. Das finden ja auch sehr viele andere bedauerlich, dass Apple sich da quasi von verabschiedet hat. Und das ist ein Produkt, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass es wiederkommt. Sei es auch in einer Funktion, wo die Platte nicht eingebaut ist, sei es einfach nur mit einem USB 4 oder Thunderbolt-Anschluss oder nur ein USB 3.0-Anschluss meinetwegen, gab ja auch die AirPod Extreme, wo man einfach nur eine Platte angeschlossen hat, fand ich sogar besser, weil wenn die Platte kaputt war, austauschen, neue dran, gut war, das wäre ja auch schon cool, einfach so ein Router, wo man Platten anschließen kann, der dein HomeKit ordentlich managt und solche Dinge. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die sinnvoll wären, das auf den Markt zu bringen, und so viele Features, die einfach Apple liegen lässt oder so viel.
Ja, aber da muss man halt Apple auch zugestehen, ja, die können nicht alles machen. Die haben nicht die Kapazitäten, um...
Naja, also... Also wenn einer Möglichkeiten hat.
Wenn der Wille da wäre,
ja. Ja, also Apple könnte viel bewegen in einigen Bereichen, wo sie gerade nicht aktiv sind, wenn sie nur wollten. Naja, okay. Die Prioritätensetzung liegt halt nicht bei uns. Gut, ist vielleicht doch
ganz
gut.
Ja, wir können unsere Wünsche äußern und das war's dann. Ja, ich schicke die ja auch immer den Weihnachtsmann.
Ja, eben. So ist es. Dann sind wir durch, außer das Gadget. Das haben wir noch auf der
Agenda. Haben wir noch ein Gadget?
Wir haben noch ein Gadget, ja. Und genau das hätte ich bald vergessen. Das heißt, ich habe das jetzt schon sehr, sehr lange hier im Dauereinsatz. Und weil es so gut funktioniert hat bis jetzt, habe ich es glatt vergessen. Weil ich habe es bei mir so positioniert, dieses Gadget, dass es quasi außerhalb des Sichtfeldes ist. Es ist quasi so verbaut, dass ich zwar generell die Funktionalität nutze und die ganzen Komfort-Features, aber ich es quasi physisch aus dem Blickfeld habe. Und deswegen habe ich es quasi komplett vergessen. Was natürlich technisch gesehen für das Produkt spricht, wenn es einfach stillschweigend seinen Job macht und man quasi nicht in negativer Form daran erinnert wird, oh, du müsstest ja nochmal drüber sprechen oder so, sondern es funktioniert ganz einfach. Und jetzt habe ich so ein bisschen in Rätsel gesprochen, von was spricht der da überhaupt? Ja, ich spreche von einem Produkt aus dem Hause Zatecky. Ja, und es ist ein ganz neue Richtung, wo jetzt Zatecky mehr oder weniger reingeht. Weil bisher hatten sie ja mehr oder weniger so portable Docking Stations, portable Hubs für den mobilen Einsatz, sowohl aber auch für den Schreibtischeinsatz, also so Hybridprodukte, mehr oder weniger kompakt oder auch vielleicht ein wenig größer. Aber jetzt gehen sie eindeutig in die Königsklasse. Sie gehen jetzt in den Desktop-Bereich hinein. Also die stationären, großen Thunderbolt, Docking Stations, Docking Hubs. Docking Hubs ist auch eine neue Kategorie, die ich hier gerade erfunden habe. Nein, also in die stationären Docking Stations, Docks, die man eigentlich nicht mobil nutzen sollte. Man kann sie natürlich mobil nutzen, klar. Man kann sie auch mitnehmen. So groß sind sie jetzt auch nicht, aber das ist jetzt nicht, im Endeffekt nicht der Haupteinsatzzweck, oder dafür sind sie nicht gedacht. Sie sind eigentlich dafür gedacht, dass man sie zentral irgendwo unterbringt, auf dem Schreibtisch oder unter dem Schreibtisch, wie auch immer, wie man sie verbauen möchte, und dort quasi alle seine Komponenten anschließt, Monitor etc., Festplatten, und dann einfach nur nach Hause kommt und ein Kabel verbindet und man quasi automatisch alle seine Komponenten angeschlossen hat. Und wie gesagt, da war bisher Zatecky noch nicht unterwegs in dem Bereich der Desktop-Docs. Das ist jetzt das erste Gerät, was sie dort am Start haben. Und nach meiner Meinung ist das so die Königsklasse. Da hatte ich im Vorfeld Geräte von marktbegleitenden Herstellern getestet und habe da auch immer wieder gemerkt, dass so jedes Gerät so ein bisschen seine Eigenarten hat. Bei dem funktioniert das weniger gut, bei dem funktioniert das weniger gut. Das letzte Gerät, was ich im Einsatz habe, in Kombination mit meinem MacBook Pro 16 Zoll, das war zu 95% okay, also was ich vor dem Zatecky im Einsatz hatte, aber das hatte Power-Management-Probleme. Das heißt, das Power-Management wurde nicht vernünftig durchgereicht oder umgesetzt, und das war so ein bisschen leidlich. Auch ein Firmware-Update hatte keine keine Verbesserung gebracht. Das hatte ich dann in Kauf genommen, weil der Rest hat halt funktioniert, aber es war dann so ein bisschen so ein kleiner Wermutstropfen. Und es ist ja auch so, gerade wenn man mit im großen Dockingstation-Bereich unterwegs ist, die Dinger sind ja nicht günstig, die wechselt man ja jetzt nicht mal so durch. Das ist ja schon ein Investment. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, wie gesagt, Zatecki hat jetzt ein ganz neues Produkt, das wäre doch mal was, um es zu testen. Und es kam dann bei mir an und ich habe es dann, wie gesagt, verbaut. Und ich habe es, wie gesagt, ganz lange im Test gehabt und gar nicht gemerkt, dass ich darüber sprechen müsste, sollte. Und jetzt ist es mir halt aufgefallen und jetzt möchte ich einfach nur mal ganz kurz um das Gerät herumgehen sozusagen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben ein sehr massives, sehr wertiges Metallgehäuse, was designtechnisch auch sehr schick aussieht. Es ist schön flach, jetzt nicht so riesig, aber man sieht halt schon, dass es eine Desktop Docking Station ist. Man hat massive Standfüße verbaut, die gut einen guten, stabilen, rutschfesten Stand bieten, was man teilweise bei günstigen Anbietern in dem Bereich auch nicht so hat. Da schließt man irgendwelche Kabel ein auf der Rückseite und das Ding bewegt sich dann in irgendeiner Weise. Das ist immer so ein Knackpunkt, wenn die Geräte einfach zu leicht sind und nicht massiv genug gebaut sind, dass dann durch die Kabelbewegungen, die teilweise mal stattfinden, auch das Gerät sich mitbewegt. Und das ist dann hier halt nicht der Fall. Wir haben wirklich ein schweres, massives Gehäuse. Ich glaube, aufgerundet liegen wir hier bei 500 Gramm. Das ist schon mal ordentlich. Und auch die Standfüße sind sehr interessant. Das ist ja auch so ein Ding, man muss so das Ding ganzheitlich anschauen oder komplett betrachten und nicht nur die rein technischen Features, sondern auch, wie ist das Gerät haptisch, wie ist die Verarbeitungsqualität, wie sind die Einlässe der Buchsen etc. Und das ist immer so das Erste, was ich mir anschaue, bevor ich das Gerät letztendlich von der Funktion in den Betrieb nehme oder von der technischen Funktion in Betrieb nehme. Und das ist ja exzellent umgesetzt. Ich würde mir wünschen, dass es das Gerät nicht nur in Space Grau oder in Space Gray geben würde, sondern auch noch in Silber. Bis jetzt bin ich der Meinung, dass sie es nur in Space Gray am Markt haben. Das wäre vielleicht noch interessant für die Kunden, die ein silbernes MacBook haben oder generell silberne Komponenten haben, die sie da anschließen wollen und möchten. Gut, gehen wir mal durch die Anschlüsse. Auf der Vorderseite haben wir einmal den Thunderbolt 4 Anschluss oder einen Thunderbolt 4 Anschluss. Der ist auf der Front untergebracht und das ist auch genau der Anschluss, den ich brauche, um das Gerät mit meinem MacBook zu verbinden. Und der hat auch Power Delivery Funktion mit 96 Watt. Also Gerät wird da auch dementsprechend drüber aufgeladen und darüber läuft auch die Display Verbindung zum MacBook hin. Und dann gehen wir zur Rückseite, da haben wir dreimal Thunderbolt 4 auf der Rückseite untergebracht, wir haben einmal USB 2.0a und 2.0 klingt jetzt, oh, warum 2.0, weil dieser Anschluss explizit auch dafür gedacht ist, um einfach nur Geräte aufzuladen. Das ist auch explizit so deklariert von Zatecki. Gibt Sinn, wenn ich zum Beispiel ein iPhone, ein iPad etc. aufladen möchte. Das ist kein Anschluss, der dafür gedacht ist, um Daten auszutauschen. Das ist ein reiner Ladeport. Was ich charmant finde, dass man es dann untergebracht hat, weil auf dem Schreibtisch irgendwas anzuschließen, iPhone, iPad zum Aufladen und das auch am Dockingstation oder an der Dockingstation zu machen, finde ich sehr intelligent. Dann haben wir dreimal USB-A 3.2. Datentransfer bis zu 10 Gigabits in der Sekunde sind dort möglich. Dann haben wir 3,5 mm Audioport auf der Front, da sind wir wieder auf der Vorderseite, einmal Gigabit Ethernet auf der Rückseite und einmal UHS-II SD-Kartenleser auf der Vorderseite. Das ergibt natürlich Sinn, dass so ein Ding auf der Vorderseite sitzt. Was ich hier noch positiv hervorbringen möchte oder herausstellen möchte, ist, dass das Ding den UHS-II Standard unterstützt. Der eingebaute Kartenleser im MacBook unterstützt zum Beispiel nur den UHS-I Standard und viele marktbegleitende Hersteller, die Dockingstations herstellen, egal in welcher Form, ob es jetzt ein massiver, großer Desktop-Hub-Dockingstation ist oder ob es portable sind, die haben teilweise auch nur den 1-Standard implementiert. Von daher, großer Pluspunkt, wir haben hier einen 2er SD-Kartenleser verbaut. Ja, das sind die Anschlüsse, die hier untergebracht sind. Wie ich es eben schon sagte, es ist ein sehr wertig verarbeitetes Produkt und es ist unauffällig im technischen Verhalten. Das heißt, es klingt jetzt nicht negativ, es soll jetzt nicht negativ klingen, sondern es funktioniert einfach und es hat mir in den fast schon 8 Wochen, die ich es jetzt hier im Einsatz habe und auch täglich im Einsatz habe, weil es halt mein Desktop-Hub ist, der täglich in irgendeiner Weise mit meinem MacBook Pro verbunden wird, keinerlei Probleme gemacht. Auch dass die Power-Management-Funktion, die mir bei dem Vorgängerprodukt von einem anderen Hersteller Probleme gemacht haben, die werden hier umgesetzt und durchgereicht. Und das hat mich sehr viel das hat mir sehr viel Freude bereitet in den letzten 8 Wochen, glaube ich, sind es mittlerweile. Ja, schön. Das zum Produkt der Woche.
Gut.
Ja. Ja, preislich gesehen liegt das Ding, muss ich jetzt erst mal schauen, ich weiß es nicht. Aber ich habe immer einen Hörer, der fragt mich dann immer, ich spreche so schön über die Produkte und spreche aber selten über Preise. Ja, weil wir meistens die Produkte auch verlinken und die Preise ja auch teilweise Tagespreise sind, ist es auch so, dass ich dann immer sage, schaut dann selbst, was das Ding kostet, weil es schwankt. Ja, aktuell liegen wir bei 346,25 €. Was in der Königsklasse der Desktop-Docking-Stations absolut ein normaler Preis ist. Wenn man sich marktbegleitende Hersteller anschaut, sind die im gleichen, wenn nicht sogar im höheren Preissegment unterwegs. Also das ist vollkommen okay. Und wir haben hier auch kein Thunderbolt 3, sondern wir haben hier ein Thunderbolt 4 Hub, also den aktuellsten, neuesten Standard. Und wir haben vollste Kompatibilität mit Apple Silicon Chips. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch das Problem war von meinem Vorgängermodell, bezüglich der Power-Management-Geschichte, dass da keine 100%ige Kompatibilität mit den Silicon-Chips war. Vielleicht war das der Punkt, wo...
Ja, vielleicht, ja.
Ist jetzt so meine Idee, die mir jetzt gerade spontan durch den Kopf gegangen ist. Ob das wirklich daran lag, das weiß ich nicht. Deswegen nenne ich auch absolut extra nicht die Marke von dem Vorgängerprodukt, wo ich die Probleme hatte. Es könnte ja auch sein, dass es ein Montagsgerät war und dass es kein Serieneffekt war. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Gut, sei es drum. Der Satechi macht diese Probleme bei mir nicht und läuft stabil. Toi, toi, toi. Gut, dann haben wir das doch auch.
Haben wir's?
Wir haben, glaube ich, die 2-Stunden-Marke gegessen. Jo.
Ja, das auch, genau.
Ja, da wird sich Radio Düsseldorf wieder ein Loch in den Bauch freuen. Na gut. Solange wir nicht die 3-Stunden-Marke reißen und die ihr komplettes Nachtprogramm umstellen müssen, ist alles in Ordnung. Ja. Wir müssten jetzt ein paar Folgen zusammenschneiden, dann kriegen wir das auch hin. Gut, Thomas. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass unser Dokument
wir unsere Themen schon durch haben, ja.
Das Dokument auch schon durchgenudelt ist, genau. Könnten wir das Ding für heute dicht machen.
Mhm.
Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns dann irgendwie am nächsten Wochenende wieder. Ne?
Bis dann.
Okay, bis dann. Ciao. Jo,
ciao.